Die Möglichkeit der digitalen Teilnahme hat der Ausschuss einstimmig beschlossen. Sie ist der physischen Präsenz gleich zu achten. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen auf Drucksache 20/14235. Und der Änderungsantrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen zu diesem Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesbedarfsplans, Gesetz auf Drucksache 20/14242, sowie der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes für einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten im Jahr 2025 auf Drucksache 20/14026. Ich begrüße im Einzelnen die Damen und Herren Sachverständigen, die heute hier in unserem Ausschusssaal Platz genommen haben und ihren Sachverstand einbringen werden, die Kolleginnen und Kollegen unseres Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse. Für die Bundesregierung online zugeschaltet ist der parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel sowie Fachbeamtinnen und Fachbeamte des BMWK, die Vertreterin der Länder, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und nicht zuletzt die Gäste, die der Anhörung hier im Saal live folgen oder über das Internet oder im Parlamentsfernsehen. Sie, meine Damen und Herren Sachverständige, wurden darüber informiert, dass Sie im Vorfeld Ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf die Gegenstände der Beratung offenzulegen haben. Ich stelle fest, derlei Interessensverknüpfungen sind für diese Anhörung nicht vorgetragen worden. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Erläuterungen geben. Zunächst erhalten Sie, viele von Ihnen kennen das, die Gelegenheit für ein Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten. Anschließend folgen die Fragerunden. Wir sind darauf angewiesen, um in der Zeit zu bleiben, dass sich alle kurz fassen und die Zeiten einhalten. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von insgesamt 4 Minuten in der ersten Runde und 3 Minuten in den folgenden Runden einzuhalten sind. Und zu Ihrer Sicherheit ist die Uhr eingeblendet, wo Sie die Zeiten auf dem Bildschirm verfolgen können. Der Grundsatz also, je kürzer die Frage, desto mehr Zeit für Antwort zur Verfügung stehend. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind verteilt worden und stehen online allen Interessierten zur Verfügung. Und auch über diese Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Daher wird von mir immer mal vor jeder Wortmeldung der Name der Sachverständigen aufgerufen. Bevor ich jetzt Ihnen gleich die Möglichkeit für Ihr Eingangsstatement gebe, möchte ich Sie im Einzelnen begrüßen und noch einmal vorstellen. Ich begrüße Nadine Bethke, stellvertretende Leiterin Energie und Klimaschutz Deutsche Umwelthilfe, Titiana Czuwilinia, Head of Political Affairs and Community Relations von TENET TSO GmbH, Andreas Gensch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung BDEW, also Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Professor Dr. Leon Hirt, Professor für Energiepolitik von der Hertie School, Stefan Kampferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz Transmission GmbH, Dr. Andreas Kiesling, Leiter des Vorstandsbüros und Politik Bayernwerk AG und Carsten König, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband der Solarwirtschaft, Professor Dr. Thorsten Müller, wissenschaftlicher Leiter Stiftung Umwelt Energierecht, Dr. Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie und Klimapolitik Bundesverband der Deutschen Industrie und Dr. Matthias Stark, Abteilungsleiter Erneuerbare Energiesysteme, Bundesverband Erneuerbare Energien. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände hat heute in dieser Anhörung die Teilnahme nicht ermöglichen können. In der vorherigen waren sie anwesend. So, jetzt habe ich Sie alle umfänglich eingeführt und gebe deshalb gleich Frau Bethke die Möglichkeit für Ihr Eingangsstatement. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Bundestags. Wir verhandeln heute das Energiewirtschaftsgesetz. Das Energiewirtschaftsgesetz ist für die Energieinfrastrukturen da. Es geht um die elektrischen Leitungen, es geht aber auch um die gasförmigen Leitungen. Ich möchte an der Stelle einfach noch mal eine Lanze brechen, dass wir das, was wir für die Stromnetze machen, die gemäß den Klimazielen geplant werden, auch für die gasförmigen Leitungen endlich voranbringen. Wir haben keine strategische Umweltplanung, wir haben keinen Umweltbericht. Eine Gasleitung wird nie in irgendeinem Gesetz hier oder in einem Ausschuss jemals verhandelt werden. Es wird Zeit, dass wir die Klimaziele gemäß Paragraph 1 ENWG auch wirklich voranbringen. Das vorausgeschickt. Heute geht es um das Bundesbedarfsplangesetz. Es geht um Strom. Am 1. März wurde der Netzentwicklungsplan Strom von der Bundesregierung im letzten Jahr bestätigt. Es war das erste Mal der Blick auf 2045, auf das Klimaneutralitätsnetz. Es ist ein Netz, was die einzelnen Vorhaben wurden im Endeffekt von den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagen. Es gab einen Szenario-Rahmenprozess, es gab den Netzentwicklungsplanprozess, es gab viele öffentliche Beteiligungsmöglichkeiten. Es ist der Ausbaubedarf jetzt von der Bundesnetzagentur bestätigt. Es gab die strategische Umweltplanung, den Umweltbericht. Was jetzt fehlt, ist schlichtweg das Bundesbedarfsplangesetz. Es geht in der neuen Anlage des Bundesbedarfsplangesetzes um die Vorhaben mit den Nummern 100 bis 159. Sie sind alle gemäß der Bestätigung der Bundesnetzagentur wirksam, bedarfsgerecht und erforderlich und notwendig für das Klimaneutralitätsnetz. Es sind Gleichstrom- und Wechselstromvorhaben. Ich würde sagen, wir können da jetzt einfach mal einen Haken dran machen. Das ist alles durchlaufen. Das zweite Thema sind die temporären Erzeugungsspitzen heute in der Anhörung. Wir wissen alle, die Erzeugung der erneuerbaren Energien treibt den Netzausbau voran. Die Einspeiser haben heute keinerlei Anreize, irgendwo dort, also dort zu produzieren, wo auch der Strom benötigt wird. Es kommen ständig kleine, große Kapazitäten hinzu, große Herausforderungen für die Netzbetreiber. Klassischerweise machen die Übertragungsnetzbetreiber Druck, dass man da eine Steuerbarkeit braucht, vor allem bei den PV-Anlagen. Das ist komplett gerechtfertigt und daher würde ich sagen, im ENWG und im EEG, wie das jetzt dargestellt wurde, wie es jetzt eingebracht wurde, das sollte beschlossen werden. Das sind richtige Ansätze, das ist minimalinvasiv, das ist gut für die Preise. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, man sollte an einigen Orten und Stellen gut hinschauen. Wir sollten nicht die Debatte um negative Strompreise und Spitzen mit möglichen Brownouts und Blackouts in einen Topf werfen. Da bitte ich um genaueres Hinsehen. Und ich würde auch sagen, dass Teile des Messstellenbetriebsgesetzes über das Notwendige hinausgehen. Da werden die Verbraucher dann doch ganz schön zur Kasse gebeten. Das für den Beginn.
Ganz vielen Dank. Und Frau Schuvelina, Sie haben als Zweites das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass ich heute hier Sachverständige für die TenneT sprechen darf. Ich würde mit dem Bundesbedarfsplangesetz beginnen. Da die Beschleunigung des Netzausbaus, hierzu gab es auch schon einiges an Anhörungen, diese Legislatur eines der wichtigsten Themen war, der aktuellen energiepolitischen Ausrichtung der Bundesregierung, wurden wir Übertragungsnetzbetreiber relativ, also vergangenes Jahr, sehr hochrangig vom Bundeswirtschaftsministerium, Energieministerium und der Bundesnetzagentur aufgefordert, die Notfallverordnung, die nur noch bis zum 30.06. dieses Jahres gilt, so weit wie möglich zu nutzen. Auf dieser Basis haben wir bereits frühzeitig vergangenes Jahr angefangen, die Unterlagen zu erarbeiten mit Hochdruck für die Vorhaben, die hier heute zum Beschluss, zur Genehmigung stehen. Und ich kann sagen, dass wir für die TenneT zumindest, für die HGÜ-Vorhaben, für unsere Teile diese bereits auch fertig haben. Wenn wir diese Projekte jetzt nicht vor auslaufender Notfallverordnung, also bis zum 30.06. diesen Jahres bestätigt bekommen, dann bedeutet das, dass wir diese Unterlagen, die wir schon fertig haben und deren Erstellung Kapazitäten auch bei uns gebunden hat und 50 Millionen Euro gekostet hat, in die Tonne treten können. Das betrifft auch die Präferenzräume, die die Bundesnetzagentur ermittelt hat und die wir auch vor Ort schon konsultieren seit November 2023 mit den Bürgern. In diesem Fall müssten wir auf die Verabschiedung der RED III und auch des Bundesbedarfsplangesetzes für die neue Bundesregierung warten, was wahrscheinlich Ende dieses Jahres erst stattfinden wird. Und dann müssen wir das gesamte Verfahren inklusive Trassenfindung nochmal vom Neuen starten und hätten einen Verzug zu verzeichnen von mindestens 2 Jahren für diese Projekte. Eine Bestätigung dieser Projekte, und das ist mir wichtig, einfach an dieser Stelle zu betonen, heißt nicht, dass wir nicht diese Projekte zeitlich staffeln können oder den Bedarf nochmal neu prüfen können. Die zeitliche Staffelung der HGÜ-Projekte, die haben die Netzbetreiber auch selbst sehr proaktiv vorgeschlagen in den vergangenen Jahren. Das ließe sich aus unserer Sicht auch sehr gut machen, wenn wir das Verfahren starten. Wir können dann immer noch Kosten und Ressourcen gut staffeln und auch entsprechend auch niedrig halten. Und auch die Bedarfsprüfung, wie Sie alle wissen, in dem neuen Netzentwicklungsplan ist bereits schon in der Vorbereitung. Dort gibt es einen breiteren Szenarientrichter. Dort wird auch das Thema noch mal gestresst, wie weit sich der Stromverbrauch entwickelt. Das heißt, auch die nächste Regierung kann auch, wenn wir die Projekte starten, noch immer sagen, wir bauen die schlanker, also 2 statt 4 Gigawatt, wie auch die Netzbetreiber vorgeschlagen haben. Wir können die Projekte langsamer machen, wir können die Projekte auch erstmal stoppen und auf Eis legen. Es gibt aber auch einen Haken daran, wenn wir die Projekte heute beschließen, und zwar, wenn wir die Verfahren jetzt starten, dann ist ein Erdkabelprojekt. Ob das gewünscht ist, das müssen die Abgeordneten heute entscheiden. Es gab ja hier und da Bestrebungen, auch von uns Projektverantwortlichen, aber zu einem früheren Zeitpunkt, das auf Freileitung umzustellen. Wir würden in diesem Zusammenhang gerne nur appellieren, dass, wenn wir die Projekte heute nicht beschließen, im vollen Bewusstsein, dass wir die Unterlagen dann einfach wegschmeißen, dass wir dann die Chance nutzen, in der nächsten Legislatur sie als komplette Freileitung auszuführen, Kosten zu sparen. Und in dem Zusammenhang wäre uns sehr wichtig, dass wir da auf Teilverkabelungsabschnitte komplett verzichten und die Vorhaben als eine komplette Freileitung ausführen. Ganz gut.
Leider die Zeit. Schon.
Ja. Dann würde ich einen Satz gerne sagen zu PV-Spitzen. Verzeihen Sie mir. Wir haben diesen Gesetzentwurf gemeinsam mit BMWK entwickelt. Es ist äußerst wichtig, dass wir das jetzt genauso beschließen, denn wir stehen vor sehr großen Herausforderungen. Wir hatten schon sehr viele angespannte Situationen und diese drohen uns auch im nächsten Frühjahr. Vielen Dank.
Okay, Frau Schubelina. Es ist ja in den Fragerunden anschließend noch die Möglichkeit, das eine oder andere unterzubringen. Herr Gentsch, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, auch von mir hier Stellung nehmen zu können, und will gleich eins vorausschicken, und ich beschränke mich jetzt erst in diesen 3 Minuten auf die Änderung des Energiewirtschaftsrechts. Die Energieversorgungsunternehmen begrüßen diesen Gesetzentwurf außerordentlich. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass das in dieser Legislatur noch verabschiedet wird, denn der erhält ganz wesentliche und relevante Regelungen, die die Systemstabilität kurz- und mittelfristig gewährleisten. Sind No-Regret-Regelungen. Also es ist alles Dinge, die wir ohnehin brauchen, unabhängig davon, wie die energiepolitischen Weichenstellungen der nächsten Regierung aussehen werden. Wir werden das brauchen. Und von daher macht man nichts falsch, sondern nur alles richtig, wenn man diesem jetzt hier zustimmt. Keine Regierung will in der nächsten Legislaturperiode Brownouts, will Diskussionen darüber, ob das Netz stabil ist, und keine Regierung will den PV-Ausbau hier schwächen. Denn dieser PV-Ausbau ist enorm erfolgreich in Deutschland. Allein 2024 haben wir 17 Gigawatt zugebaut und damit die Leistung um 12% gesteigert. 14% unseres Stromverbrauchs beziehen wir aktuell bereits mit Solarstrom. Und die Netzbetreiber haben in der Rekordzeit eine Rekordanzahl von Netzanschlüssen im letzten, aber auch in diesem Jahr realisiert. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, auf die man stolz sein kann. Aber diese exponentielle Zunahme führt natürlich auch zur Herausforderung beim Netz. Und Sie kennen die berühmte Mittagsspitze, die dann in das Netz hineindrückt, wo man dann schauen muss, wie das Netz stabil bleibt. Sind die Verbräuche gleich? Ist die Frequenz stabil? Und damit das besser gelingt und damit wir trotzdem nach die PV weiter ausbauen können, ist es, glaube ich, sinnvoll und es ist es oder höchst erforderlich, dass wir diese Regelungen, die jetzt hier vorgeschlagen sind, tatsächlich auch bekommen. Denn dieser PV-Ausbau geht ja weiter. Und wenn weiter die Kundenwünsche, und das kann ich sagen, die Bürger und die Bürgerinnen wollen gerade in dem kleinen PV-Bereich, wollen diese PV tatsächlich auch aufbauen. Wenn wir das erfüllen wollen, dann müssen wir dort Vorkehrungen treffen. Das ist einmal die Wirkleistungsbegrenzung. Das ist sicher ein sehr vernünftiges Mittel. Das hatten wir ja auch schon mal. Also das ist, glaube ich, da setzt man auf Bekanntem auf. Und aber auch, und das möchte ich ausdrücklich sagen, wir brauchen auch die Regelungen im MSBG zum Smart Meter Rollout. Denn das ist das, was für die Zukunft uns hilft. Wenn wir steuerbare Messeinrichtungen bekommen, können wir das Netzsystem, das Gesamtsystem besser aussteuern und in die Regelung bringen. Der 48 MSBG-Bericht des BMWK war hier sehr, sehr eindeutig. Im Moment ist ein wirtschaftlich effizienter Ausbau nicht, Rollout nicht möglich. Das müssen wir dringend herstellen und dafür sind die Vorschläge gemacht. Wir haben natürlich auch noch Vorschläge, wie man das ein bisschen besser machen kann. Aber im Kern plädieren wir uns ausdrücklich dafür, den Gesetzentwurf so zu verabschieden. Danke.
Vielen Dank, Herr Gentsch. Jetzt rufe ich auf Professor Leon Hirt, der uns digital zugeschaltet ist. Herr Hirt.
Guten Tag, ich hoffe, Sie können mich hören.
Wir können Sie sehr gut hören. Ja, und Sie können Sie auch super.
Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier ein kurzes Statement vorzutragen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich sage drei Sätze was zum Erzeugungsüberschüssen und möchte vorwegschieben, dass wir das BMWK zu dem Thema auch intensiv beraten haben. Vor dem Hintergrund möchte ich eine klare Empfehlung aussprechen, den Gesetzesentwurf und die Änderungen so wie vom BMWK vorgeschlagen zu verabschieden. Die Änderungsanträge der Fraktionen insbesondere schwächen aus meiner Sicht den Entwurf an wesentlichen Stellen und sind auch in meiner Auffassung nicht im Interesse der kleinen PV selbst. Nun zum Bundesbedarfsplangesetz. Frau Civilina hat ja schon einiges gesagt. Herr Kapferer wird sicherlich gleich noch was zu den einzelnen Vorhaben sagen, zum Thema Erdverkabelung und den Kostensparungen durch Freileitungen, aber auch zu dem Stand des Verfahrens und was es an Verzögerungen bedeuten würde. Ich möchte ergänzend noch mal ein paar Takte zum großen Bild sagen. Vor 10 oder 20 Jahren war sozusagen Konsens in der Wissenschaft und Politik, Netzausbau ist immer die günstige Lösung und wir müssen vor allem Planungen und Bau beschleunigen. Seitdem hat sich einiges getan, insbesondere sind die Kosten für Leitungen, Trafos, Konverterstationen, auch die Baukosten zum Teil ein Mehrfaches gestiegen. Also über den Daumen gepeilt sind Leitungen heute vielleicht 3 bis 4 Mal teurer als vor 10 Jahren gedacht. Der aktuelle Netzentwicklungsplan sieht die Investitionen insgesamt von rund 320 Milliarden Euro über die nächsten 18 Jahre vor. Alle in der Branche wissen, dass die Kostenannahmen, die dahinter stehen, vermutlich zu optimistisch sind und aktuell eher noch höher liegen können. Vor dem Hintergrund ist klar, wir brauchen Netzausbau. Wir haben das die letzten Jahre und Jahrzehnte ziemlich verschlafen und müssen jetzt nachholen und machen das ja auch. Der Netzausbau hat ja sich wahnsinnig beschleunigt. Und trotzdem gilt noch wichtiger und noch dringender und noch naheliegender als in der Vergangenheit, dass wir den Netzausbau mit intelligenten Maßnahmen verknüpfen müssen, um das Netz nicht nur auszubauen, sondern auch besser auszulasten, intelligenter auszulasten. Und dazu gehört vor allem die Teilung der deutschen Geburtszone, die dazu führen würde, dass wir den teurer als gedachten Netzausbau nicht in dem Maße durchführen müssten, wie der in den Planungen jetzt vorliegt. Das ist aus meiner Sicht der ganz wesentliche energiewirtschaftliche und politische Kontext für diese Frage. Vielen Dank.
Herr Hirt, vielen Dank von uns von dieser Stelle. Herr Kapferer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Auch von meiner Seite herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich will versuchen, in den 3 Minuten des Eingangsstatements die verschiedenen Vorhaben noch mal in den Gesamtkontext einzuordnen, wie es der Kollege Hirt auch gerade eben gemacht hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer daran erinnern, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit des Stromsystems enorme Fortschritte auch in den letzten Jahren erzielt haben, im Netzgebiet von 50 Hertz, im vergangenen Jahr fast 75% erneuerbaren Anteil. Wir sind nach wie vor sehr stark bei der Systemstabilität, bei der Versorgungssicherheit, auch jetzt im Dezember, November haben wir es wieder gesehen, bei der kalten Dunkelflaute. Die Kolleginnen und Kollegen haben aber schon darauf hingewiesen, wenn es beim PV-Ausbau so weitergeht und wir nicht zusätzliche Maßnahmen bekommen, um steuernd einzugreifen, wird das für die Zukunft eine schwierigere Situation werden. Drittens, wir sind nicht gut beim dritten Eck des klimapolitischen Zieldreiecks, das Sie alle kennen, nämlich beim Thema Kostenentwicklung. Das ist ja auch der Grund, warum Sie heute unter anderem auch einen Gesetzentwurf auf der Tagesordnung haben zum Thema Netzentgeltzuschüsse. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus, dass wir über Zuschüsse diskutieren müssen. Wir müssen über Kostensenkungspotenziale, über Ersparnis reden. Und ein zentraler Baustein ist natürlich, dass die Kosten steigern, weil wir Ungleichzeitigkeiten in den Prozessen haben. Wir haben einen sehr starken Zubau bei den Erneuerbaren. Wir haben jetzt langsam einen guten Fortschritt, was den Netzausbau angeht. Aber wir sind bei den Flexibilitäten im System noch nicht wirklich so weit, wie wir sein müssten. Wir sind auch bei den Backup-Kapazitäten für das Stromsystem in der vergangenen Legislaturperiode leider nicht weitergekommen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man versucht, die verschiedenen Prozesse in der Geschwindigkeit besser miteinander auszugleichen. Deswegen volle Unterstützung zu allem, was meine Vorsachverständigen zum Thema PV-Spitzen gesagt haben. Auf 50 Hertz hält die dort vorgesehenen Maßnahmen für dringend erforderlich. Wir brauchen Preissignale, die wirken, und wir brauchen auch Steuerungsmöglichkeiten im System. Und ich will ganz offen sagen, dass, wenn wir diese Maßnahmen jetzt nicht ergreifen, im kommenden Frühjahr und im kommenden Sommer die nächste Bundesregierung, egal wer sie stellt, möglicherweise mit Situationen konfrontiert sein könnte, die wir uns alle nicht wünschen. Wir werden als Netzbetreiber alles tun, um das zu verhindern. Trotzdem geben Sie uns mit diesem Gesetzentwurf bitte zusätzliche Möglichkeiten an die Hand. Ich komme zu einer anderen Einschätzung als Frau Civilina, was das Bundesbedarfsplangesetz angeht. Zur Wahrheit bei den Ungleichzeitigkeiten gehört auch, dass der Stromverbrauch in Deutschland deutlich langsamer wächst, als wir das alle einmal angenommen haben. Wir reden hier bei diesen Maßnahmen überwiegend über Projekte, die 2037 fertig werden sollen. Und Frau Czuwilina hat selber schon ein paar Punkte aufgeführt, die dafür nicht sprechen, heute schon eine Entscheidung zu fällen. Die Frage nämlich, ist wirklich der richtige Ansatz, Erdkabel zu nehmen oder nehmen wir Freileitung? Herr Hirt hat gerade richtigerweise auf die Debatte um die Strompreiszone hingewiesen. Auch da war ja heute im Handelsblatt ausführlich zu lesen, dass eine Entscheidung der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten kurz bevorsteht. Auch da muss man, glaube ich, realistischerweise sagen, lassen Sie uns diese Entscheidung abwarten. Und deshalb unser Plädoyer, dieses jetzt nicht zu beschließen, sondern in der nächsten Legislaturperiode neu zu überprüfen.
Herr Kaffere, vielen Dank für diese fast Punktlandung. Und, bevor Herr König spricht, rufe ich auf Dr. Kiesling. Er ist uns digital zugeschalten. Herr Kiesling, ja, hören Sie uns?
Ich höre Sie.
Hören Sie auch? Sehr gut. Ja, alles gut.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst vielen Dank für die Einladung. Das Bayernwerk ist einer der größten Verteilnetzbetreiber Deutschlands und seit 20 Jahren eine PV-Pilotregion. Auf unser Hochspannungsnetz wirken mittlerweile 800.000 PV-Anlagen und in der Spitze speisen wir 6.000 Megawatt ins Netz der TenneT zurück. Das Bayernwerk ist wie ein Flächenkraftwerk, das wetterabhängig betrieben wird. PV ist bei uns systemdominant. Und der Solarboom der letzten Jahre, die Vorredner haben es auch schon gesagt, wird weitergehen. Wir rechnen allein an unserem Netz 2025 mit mehreren 10.000 neuen Anlagen. Und wenn wir den Zubau einfach so weiterlaufen lassen, erhöhen wir einfach weiter die mittägliche Erzeugungsspitze. Das führt zu erheblichen Herausforderungen für den sicheren Netzbetrieb. Netzengpässe nehmen zu, Abregelungen werden notwendig und bei Weitem nicht alle Anlagen sind steuer- oder erreichbar. Und man könnte sagen, in Anführungszeichen, jetzt jede falsch zugebaute Anlage verschärft die Probleme. Deswegen finden wir es sehr gut, wenn die No-Regret-Maßnahmen in der Novelle jetzt auch umgesetzt werden. Wir brauchen praktisch einen Notaus auch für Bestandsanlagen. Wir brauchen scharfe Sanktionen bis hin zur Netztrennung, um die Erreichbarkeit insgesamt zu erhöhen. Das ist im Gesetz enthalten, ist aber sehr komplex ausgestaltet. Wichtig für uns ist das Thema Spitzenkappung für die Neuanlagen, weil wir da auch einen Anreiz für netzdienlichere Speicherung sehen. Das BMWK hat ja sogar 50% Spitzenkappung vorgeschlagen. Und man kann sagen, je niedriger die Schwelle, desto höher der Anreiz. Wichtig ist auch, dass die Anlagen auf Marktsignale besser reagieren und nicht einspeisen, wenn Preise negativ sind. Und schließlich Basis für die Sicht und Steuerbarkeit ist das Smart Meter Rollout. Da dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren und deshalb muss die Wirtschaftlichkeit, wie im Entwurf auch vorgesehen, gesichert werden. Es gibt aus meiner Sicht aber auch ein paar Punkte, die im Gesetzentwurf, die nicht so dringend sind, aber dafür sehr komplex und kaum umsetzbar ausgestaltet sind. Diese sollten wir dann nach der Wahl sorgfältig diskutieren. Zum Beispiel die jährliche Testpflicht für die Anlagen. Testungen sind wichtig. Das Bayernwerk testet auch und sanktioniert auch heute schon relevante Anlagen. Aber das muss pragmatisch ausgestaltet werden. Wir müssen verstehen, was Massenprozesse sind, wenn wir über PV reden. Der Erfolg der bisherigen Energiewende fordert jetzt eine Gesamtbetrachtung der Transformation des Energiesystems, mehr Markt, Netzausbau und netzdienliche Speicher und Flexibilitäten. Das ist dann Aufgabe nach der Wahl. Um es nach vorne hin ein bisschen plakativ und zugespitzt zu formulieren, wir brauchen nach vorne hin keine Zubaubremse für PV, aber eine Einspeisebremse im Sommer mittags. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Und jetzt rufe ich auf Herrn König.
Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, mit beinahe 15% an der heimischen Stromerzeugung zählt die Solarenergie inzwischen zu den zentralen Säulen eines wirksamen Klimaschutzes. Ohne sie läge der Preis an der Strombörse zudem 25% höher. Wer hätte diesen Erfolg für möglich gehalten, als das EEG vor 25 Jahren vom Bundestag parteiübergreifend initiiert wurde? Bessere Investitionsbedingungen haben die Photovoltaik zuletzt auf den Zielpfad einschwenken lassen. Der weitere Ausbau von Deutschlands beliebtester Energieform entspricht, fast unabhängig übrigens von politischen Anschauungen, dem anhaltenden Wunsch einer überwältigenden Bevölkerungsmehrheit. dass die Regierung wie auch relevante Teile der Opposition in den letzten Jahren einvernehmlich für die Nutzung von Solarenergie und Speichern eintreten, was sich ja auch in den nur wenigen Gegenstimmen übrigens zum Solarpaket niederschlug, das ist ein unschätzbarer Standortfaktor. In der vorliegenden ENWG-Novelle geht es jetzt um die bedarfsgerechte Bereitstellung von Solarstrom und um noch mehr Fördereffizienz. Ja, als tragende Säule im Strommarkt kann die Photovoltaik auch mehr Verantwortung tragen, sich künftig noch systemdienlicher verhalten und aktiver auf Marktsignale reagieren. Wir empfehlen daher, die vorliegende Gesetzesnovelle noch in dieser Legislaturperiode zu beschließen. Auch wenn damit teils Herausforderungen für unsere Branche verbunden sind, gilt erstens, der im Gesetzesentwurf geplante Wegfall der EEG-Förderung zu Zeiten negativer Preise bei gleichzeitiger Reparatur des § 51a EEG begrenzt Einspeisespitzen, spart Haushaltsmittel und sichert den Bilanzausgleich. Zweitens, die Direktvermarktung von Solarstrom aus kleinen und mittelgroßen PV-Anlagen scheitert bisher an fehlenden massentauglichen Prozessen der Marktkommunikation zwischen Direktvermarkter und Netzbetreibern. Die hier vorgesehenen Verbesserungen sind daher zu begrüßen. Drittens, die Steuerbarkeit über Smart Meter wird ja leider erst in einigen Jahren breit verfügbar sein. Als Übergangsoption zur Dämpfung von Einspeisespitzen ist eine Begrenzung der PV-Einspeiseleistung auf 60% für Neuanlagen daher nachvollziehbar. Die Aktivierung bereits bestehender Steuerungsmöglichkeiten, zum Beispiel über Energiemanagementsysteme, soll zu Recht als technologieoffene zusätzliche Option angeboten werden. Kritisch sieht die Solarwirtschaft die vorgeschlagene nochmalige Erhöhung der Kostenbeteiligung von Betreibern an den intelligenten Messsystemen. Viertens und abschließend, mit den vom Gesetzgeber und auch der Union bereits angeregten Verbesserungen für eine systemdienliche, flexiblere Nutzung von Batteriespeichern können diese ihr volles Potenzial zur Photovoltaik-Systemintegration ausschöpfen. Fazit: Der Gesetzesvorschlag spart Geld, führt zu einer intelligenteren Nutzung von Photovoltaik und Speichern und dämmt bestehende Risiken von Systembilanzungleichgewichten ein. Die Solar- und Speicherbranche hofft daher auf die Zustimmung von Ihnen zum vorliegenden Gesetzesentwurf. Ich bedanke mich für die Einladung.
Vielen Dank, Herr König. Professor Müller hat jetzt das Wort.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive kann ich zu vielen der Punkte, die jetzt gerade angesprochen worden sind, gar nicht so viel sagen. Die Relevanz dieser Gesetzentwürfe haben andere sehr deutlich gemacht. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass die Rechtsentwicklung an dieser Stelle maßgeblich ist, und zwar die Dringlichkeit der Rechtsentwicklung maßgeblich ist. Jede Rechtsänderung braucht, bis sie wirkt, eine ganze Zeit. Und die Entscheidung, die Sie heute in den nächsten Tagen treffen müssen, ist, haben wir noch mehr Zeit, bis die Wirkung beginnt, oder brauchen wir das Zeitfenster, was jetzt vor uns liegt, damit diese Maßnahmen bereits greifen können? Ein Jahr Verzug bedeutet ein Jahr kompletten Zubau ohne entsprechende Veränderung. Das ist die Dringlichkeit, die in der Abwägung mit allen Belangen, die da sind, zu treffen sind. Und auch wenn viel von No-Regret-Maßnahmen die Rede war, natürlich kann man über die Maßnahmen streiten, die da vorliegen. Ja? Die Frage ist, sollte man sie auch, wenn Alternativen im Raum stehen, trotzdem verabschieden oder darauf setzen, dass man das Besseren als Feind des Guten immer noch hat? Und aus unserer Sicht ist die Korrekturmöglichkeit das kleinere Übel, als darauf zu verzichten, jetzt nichts zu tun. Wir haben drei Bereiche. Wir verändern etwas an den Anlagen, die Steuerbarkeit der Anlagen und mit Übergangsregelungen, was die Spitzen angeht. Wir haben, und da würde ich im Gegensatz zu Herrn Kiesling sagen, das ist eines der Kernelemente dieses Gesetzentwurfs, eine stärkere Verantwortlichkeit der Netzbetreiber, vor allen Dingen der kleinen Netzbetreiber. Es hilft nichts, die Steuerbarkeit der Anlagen zu verbessern, wenn es niemanden gibt, der diese Möglichkeiten nutzt. Und wir haben drittens zum Netzanschluss die Flexibilisierungsregeln, die aus dem Unionsrecht kommen, die mit Sicherheit noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind, aber die gerade nicht für die Anlagen, sondern gerade für Speicherlösungen eine ganz wichtige Option sein können, hier zu helfen. Und insofern glauben wir, dass es unterm Strich viele gute Argumente gibt, diesen Gesetzentwurf jetzt zu verabschieden und nicht länger zu warten. Es wird nicht das Ende der Diskussion um die Herausforderungen sein, mit denen wir konfrontiert sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, so deutlich zu sagen. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt eine Reflexion unserer institutionellen Aufstellung, wie wir in diese Situation gekommen sind. Denn rückblickend ist das nicht überraschend, was gerade passiert. Wir haben Regeln im EEG, im ENWG und im Messstellenbetriebsgesetz. Und wir haben uns darauf verlassen, dass diese Regeln funktionieren. Und vor wenigen Wochen war keiner da, der gerufen hat, es ist ein Riesenproblem. Sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Das heißt, wir müssen unbedingt reflektieren, welche institutionellen Veränderungen wir brauchen, um solche Herausforderungen früher zu erkennen, effektive Maßnahmen zu entwickeln und nicht dann im Hauruck-Verfahren immer zu agieren, sondern vorausschauender zu planen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller. Dr. Rolle hat jetzt das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich möchte seitens der deutschen Industrie beginnen, noch mit einem ganz kurzen Blick, wo wir stehen. Wir sehen uns als Industrie in, ich glaube, einer der größten Herausforderungen seit Bestehen der Bundesrepublik, was die strukturellen Herausforderungen für den Fortschritt industriellen Wirtschaftens in Deutschland angeht. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, die sich zum Teil auch über längere Zeiträume aufgebaut haben. Wir haben ja die Befürchtung, dass noch handelspolitische hinzutreten werden. Aber sie haben eben auch in einem Punkt etwas mit Energiekosten zu tun, damit mit Stromkosten. Und deswegen ist das auch der Punkt, weswegen ich mich jetzt auf dieses Thema vor allen Dingen fokussieren will. Und die Frage, was können wir jetzt auch ganz akut gegen diese Herausforderung tun? Wir sehen, dass die Stromkosten im internationalen Vergleich sehr hoch sind, die Unterschiede eher noch gewachsen sind. Und wir sehen eben leider nach vorne auch, dass diese Unterschiede bleiben werden. Sie sind struktureller Art und haben deswegen ja auch schon vor einigen Jahren der Kohlekommission als eines von mehreren Mitteln vorgeschlagen, Netzentgeltzuschüsse durch den Bund zu realisieren. Das ist in einem Jahr 2023 gelungen mit 5,5 Milliarden Euro Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten. Das hat auch geholfen, die Übertragungsnetzentgelte zu stabilisieren in diesem Jahr. Bedauerlicherweise ist das eben nicht fortgesetzt worden im vergangenen Jahr. Und wir haben dann die mehr als Verdopplung gesehen. Deswegen ist unsere Forderung und unser Wunsch, dieses Instrument wieder aktiv zu stellen, aber in einer Größenordnung, die dann auch wirkt. Und wenn das Ziel ist, und das muss es sein, die Netzentgelte auf dem Niveau von 2023 zu stabilisieren bei den etwa rund 3 Cent, dann werden wir dazu auch andere Größenordnungen brauchen, als die hier im Raum stehen, als in dem Entwurf von SPD und Grünen mit den 1,32 Milliarden vorliegen, nämlich etwa in einer Größenordnung von 6 Milliarden. Das ist etwa das, was wir erwarten für dieses Ziel, was der Bundeskanzler ja auch an anderer Stelle ausgerufen hat, zu benötigen. Deswegen sehr klar, an der Stelle springt das deutlich zu kurz, was auf dem Tisch liegt. Und wir sprechen uns davon aus, das dann auch richtig zu machen, wenn man es jetzt anpackt. Gleichzeitig ist es nötig, und das ist jetzt auch schon verschiedentlich gesagt worden, die Systemkosten insgesamt zu reduzieren. Das hat was mit dem Freihaltungsthema zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, wie groß und wann wir die Dimension dieses Netzausbaus wie dimensionieren. Ein großer Erfolg dieser Koalition war ja, die Planungshorizonte im Netzausbau deutlich zu verringern, Richtung 10 Jahre. Von den 18 Jahren, glaube ich, kamen wir her. Und das erlaubt es uns aber auch, Planung enger zu synchronisieren mit der tatsächlichen Entwicklung. Wir alle, auch wir als BDI, lagen falsch mit unseren Prognosen, wie schnell sich Stromnachfrage ansteigen wird. Sie ist de facto seit 2007 gesunken. Und insofern reale Entwicklung und auch diese Investitionsentscheidung enger zu verknüpfen, das wäre ein großer Hebel, auch Systemkosten zu reduzieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dr. Stark hat jetzt das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses. Erneuerbare Energien sind im Zentrum, sind Systemsetzen. Und dass der Bundestag in seiner Gesetzgebung sich immer mehr einem klimaneutralen Stromsystem annähert, ist genau richtig. Wir als Bundesverband Erneuerbare Energien möchten Sie auch weiterhin mit begleiten und auch unterstützen und bedanken uns an der Stelle schon einmal für die Einladung heute. Den Gesetzentwurf in seiner vorliegenden Form, den Sie hier vor sich haben, halten wir für durchaus sehr gelungen. Und deswegen möchten wir vor allen Dingen heute unsere Zeit auch nutzen, um ein paar kleine, aber wichtige Änderungen noch reinzubringen, damit wir auch das Potenzial ausschöpfen können. Im Fokus dabei steht vor allen Dingen die Überbauung von Netzverknüpfungspunkten. Etwas, was wir aus erneuerbarer Sicht schon seit Jahren fordern, weil es ganz viele entscheidende Vorteile hat. Die gemeinsame BE-Studie mit Fraunhofer IEE und über 200 Unternehmen und Verbänden hat im letzten Jahr gezeigt, dass wir dadurch nicht nur schneller und kostengünstiger ans Netz kommen, dass wir die PV-Spitzen-Thematik übrigens auch lösen können, sondern dass wir vor allen Dingen die Netzinfrastruktur besser nutzen und am Ende des Tages auch mittelfristig in der Lage sein werden, den Redispatch zu mindern. Im aktuellen Gesetzentwurf finden sich daher eine Vielzahl von unseren Vorschlägen, die wir in der Studie gemacht haben, wieder. Das freut uns sehr, das ist ein schöner Erfolg. Aber es fehlen, wie gesagt, noch zwei, drei kleine Punkte, damit das Potenzial auch wirklich ausgeschöpft werden kann. Natürlich haben wir uns als Bundesverband Erneuerbare Energien auch mit den anderen Vorhaben im Gesetzentwurf beschäftigt, unter anderem auch mit der Thematik der ÖNB-Vermarktung. Sie erinnern sich, es geht dabei um die Reduktion oder die Begrenzung des Preislimits von minus 350 auf minus 200 Euro pro Megawattstunde. Ein erster richtiger Schritt, aber natürlich passen die aktuellen Werte nicht wirklich zur eigentlichen Idee, die dahinter steht. Wir wollen doch gerade eine Marktwertstabilisierung hinbekommen. Wir wollen die Kosten der Erneuerbaren begrenzen und vor allen Dingen auch negative Stunden verhindern. Aber negative Stunden entstehen nicht bei minus 200 Euro, sondern bei allen Werten, die unter Null sind. Und daher wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, dies als Preislimit auch darzustellen. Wir verweisen hier an dieser Stelle auch auf unsere eigene Stellungnahme beziehungsweise auch die von unserem Mitglied BSW. Abschließend möchte ich noch einen kleinen Blick werfen auf Themen, die leider in den finalen Entwurf nicht es geschafft haben. Vor allen Dingen hier Energy Sharing. Etwas, was wir aus EU-Sicht bereits schon seit über 3 Jahren hätten umsetzen müssen, ist leider nicht mit reingekommen. Und das hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt, die Bevölkerung an den Erfolgen der Energiewende auch zu partizipieren zu lassen. Als zweites wäre es sicherlich nicht falsch gewesen, auch die Transparenzpflichten der Übertragungsnetzbetreiber und Netzbetreiber entsprechend noch mit reinzunehmen. Das würde vor allen Dingen die allgemeine Zusammenarbeit im Energiesystem deutlich zugutekommen. Und natürlich haben wir die ersten richtigen, wichtigen Schritte gesetzt in diesem Papier, dass auch kleinere Anlagen massengeschäftstauglich in die Direktvermarktung kommen, gerade auch die PV-Anlagen, aber auch die Speicher, die gerade auch hier auch wiederum einen entscheidenden Einfluss haben können, um die Mittagsspitze deutlich abzudämpfen und das Netz auch dementsprechend zu entlasten. Sehr geehrte Ausschussmitglieder, Sie haben vor sich einen sehr guten Gesetzentwurf. Nehmen Sie die Punkte, die wir Ihnen heute hier mitbringen, noch mit auf, machen wir daraus einen erstklassigen. Und von der Seite her vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.
Ganz in diesem Sinne starten wir jetzt mit der ersten Runde, mit der ersten Fragerunde. 4 Minuten Frage-Antwort und es beginnt Markus Zümpfe für die SPD-Fraktion.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Czubelina von TenneT. Mich würde interessieren, ob Sie noch mal weiter ausführen könnten, was es für Folgen hätte, wenn denn die Gleichstromvorhaben, die jetzt vorgesehen wurden, im Gesetzentwurf nicht kommen. Und wie wir gerade gehört haben, wird ja der Bedarf der Leitungen teilweise auch durchaus angezweifelt. Vielleicht können Sie da noch mal kurz ausführen, weshalb der Bedarf denn dennoch notwendig ist.
Frau Czubelina.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es war, ich glaube, da liegen Herr Kaffer und ich gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Parlament eine informierte Entscheidung trifft. Wenn wir jetzt die Vorhaben nicht beschließen, bedeutet es kompletter Neustart für die Vorhaben. Und wir haben 2 Jahre Verzug. Wenn wir sie jetzt nicht beschließen, dann bedeutet es aber auch, wir können sie als Freileitung ausführen. Darüber muss das Parlament einfach entscheiden. Mein Appell war eigentlich nur, dass wir das dann auch als Chance nutzen und komplett auf Freileitung umstellen, um Kosten zu sparen. Das heißt, für die HGÜ-Vorhaben und auch für die Drehstromvorhaben, die gar nicht Bestandteil des aktuell diskutierten Gesetzes sind, aber des Vorgängergesetzes, die jetzt hier nicht drin sind, bedeutet das 2 Jahre Verzug für die Projekte. Es wird vor allem bei den HGÜ-Vorhaben, nicht bei den Drehstromvorhaben, der Bedarf angezweifelt. Sie wissen auch alle in dieser Runde, dass wir Netzbetreiber für die 3 HGÜ-Vorhaben auch nur 2 GW vorgeschlagen haben. Die zusätzlichen 2 GW wurden quasi von der Bundesnetzagentur vorgeschlagen und auch entsprechend bestätigt. Wir stehen weiterhin zu den 3 HGÜ-Vorhaben mit 2 GW. Und wir werden im aktuellen Entwicklungsplan, der vorbereitet wird, auch, wie schon erwähnt, einen breiteren Szenarienrichtung uns anschauen und genau diese Entwicklungen bei dem industriellen Verbrauch, Stromverbrauch genau anschauen, die auch die Industrie selbst jetzt erwähnt und gucken, ob es den Bedarf jetzt gibt oder nicht. Kurze Einschätzung dazu, auch wenn die Berechnungen noch laufen, wäre, wenn wir am Klimaneutralitätsziel festhalten, 45 oder 50, je nachdem, wie die nächste Regierung das entscheiden wird, und wir trotzdem Elektrolyse, EE-Zubau etc. haben werden, wird es sicherlich einen großen Bedarf für Netzausbau geben. Wie gesagt, die Entscheidung wird dann nur sein, 4 GW oder 2 GW, und ist der Bedarf schon 37 sichtbar oder 45, wenn eben der industrielle Stromverbrauch vielleicht ein bisschen später kommt. Wenn die Politik sich entscheidet zu sagen, sie möchte Freileitungen bauen, dann haben wir da entsprechend Zeit, noch mal in 2 Jahren zu schauen und alles neu zu machen. Wenn diese Entscheidung unrealistisch ist und die Parteien nicht dazu stehen, dann macht es durchaus Sinn, wie gesagt, die Unterlagen, die wir jetzt haben, erstmal zu nehmen und mit dem Vorhaben zu starten und dann den Bedarf abzuwarten. Denn wenn wir jetzt die Unterlagen einreichen für 4 GW und sich der Bedarf nur für 2 GW zeigt, dann können wir immer noch das Vorhaben schlanker ausführen. Wir können auch, wenn für einzelne dieser Vorhaben der Bedarf erst 45 sichtbar sein wird und nicht schon 37, können wir immer noch sagen, wir staffeln die Vorhaben so weit nach hinten, dass wir vielleicht mal ein Verfahren machen bei der Bundesnetzagentur, was nicht innerhalb von 2 Jahren durchlaufen wird, sondern was so quasi die Realität abbildet, dass wir alles nicht immer mit Hinterherhetzen machen, sondern dass wir Projekte strukturiert abarbeiten können. Also aus unserer Sicht bietet das durchaus die Flexibilität, wie gesagt, zu staffeln, auch im Bedarf kleiner zu bauen, auch wenn wir jetzt schon beginnen.
Soweit an dieser Stelle. Herr Hümpfer, noch eine Nachfrage oder nächste Runde? Jetzt ist die Zeit. Ja, okay. Okay. Gut, danke, danke. Dann rufe ich auf Dr. Maria Lena Weiß von der CDU-CSU-Fraktion, auch digital zugeschaltet. Können Sie uns gut verstehen?
Ich kann Sie gut verstehen.
Super,
ich
auch. Mich auch.
Meine Frage geht an Herrn Kiesling. Und zwar würde ich Sie bitten, vielleicht noch mal konkret die Punkte auszuführen, die aus Ihrer Sicht in dem Gesetzentwurf unnötig bürokratisch sind und komplex. Und wie bewerten Sie diese Punkte? Sind die aus Ihrer Sicht no regret oder kann man die später lösen? Das wäre mal das eine. Und dann würde mich noch interessieren, Sie haben ja die Notwendigkeit von System- und Netzlinienspeichern angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, ob und wie diese tatsächlich durch diesen Gesetzentwurf, der uns vorliegt, begünstigt oder gefördert werden. Dankeschön.
Danke. Herr Kiesling, auch digital zugeschaltet. Sie können starten.
Ja, danke, das mache ich sehr gerne. Zur ersten Frage vielleicht auch noch einmal erläutern zu dem, was Herr Müller gesagt hat. Also wir beim Bayernwerk testen die Anlagen tatsächlich auch schon, aber die Testpflicht, die jetzt in diesem Gesetzentwurf vorgesehen war, die jährlich stattfindet, würde bei uns beim Bayernwerk allein bedeuten, dass wir jährlich 10.000 Anlagen ja nicht nur testen müssten, sondern wir müssten ja dann auch in die Kundenkommunikation gehen, um gegebenenfalls Sanktionen oder eben die Behebung der Nichtfunktionstüchtigkeit zu managen. Wir haben jetzt einfach mal nur die 600 wichtigsten Anlagen bei uns im letzten Jahr getestet, die nicht funktioniert haben. Und da sehen wir halt, dass gerade auch in der Kundenkommunikation da mehrere Stunden Arbeit pro Anlage zusammenkommen können. Also das ist einfach so nicht umsetzbar. Und jährlich, naja, also beim Auto muss man auch nicht jährlich zum TÜV. Vielleicht reichen da auch größere Abstände. Also wir wollen testen. Testungen sind total wichtig. Aber wir brauchen da einen pragmatisch ausgestalteten Weg. Und das können wir aus meiner Sicht eben auch nach der Wahl dann vernünftig aufsetzen. Die Netzbetreiber sind eigentlich jetzt auch eigener Verantwortung schon gefordert, das entsprechend umzusetzen. Wir machen es jedenfalls. Auch bei der ÖNB-Vermarktung würde ich sagen, richtiger Ansatz. Herr Stark hat ja schon ein paar Punkte genannt, wo man Fragezeichen hat. Wichtig für uns ist auch, wir müssen eine ganz neue Prozesswelt aufsetzen, parallel zum Redispatch-Prozess, der ja auch seit Jahren in der Umsetzung ist, würde ich mal sagen, der Zielprozess immer noch nicht erreicht ist. Also da würde ich auch sagen, lasst uns vielleicht mit einem Piloten mal beginnen und schauen, wie wir das überhaupt sinnvoll in die Realität bringen können. Speicher sind ein ganz wichtiges Thema. Wir erleben beim Bayernwerk einen massiven Speicherhochlauf im großen Segment, aber vor allen Dingen auch bei den Heimspeichern. Wir haben mittlerweile 170.000 Heimspeicher bei uns am Netz. Allein letztes Jahr sind 40.000 Heimspeicher dazugekommen. Und das Problem ist schlicht, es gibt keinen Anreiz für den Anlagenbetreiber, dass der Heimspeicher mittags die Einspeisespitze wegkappt, sondern die meisten dieser Heimspeicher sind einfach vormittags um 10 Uhr voll. So ehrlich gesagt wie mein privater Heimspeicher auch. Eine Umrüstung wäre möglich, kostet aber Geld. Deswegen wird es nicht gemacht. Und wenn wir jetzt das kombinieren mit der Spitzenkappung, dann haben wir eben genau den Anreiz, dass die Speicher dann voll gemacht werden, wenn die PV-Anlage auch also hauptsächlich einspeist. Und da müssen wir hin. Und der Hochlauf zeigt ja, wir müssen jetzt Handlungsbedarf, weil sonst sind die nächsten 40.000 Heimspeicher bei uns dieses Jahr im Netz ohne netzdienliche Funktionen zu erfüllen.
Ganz vielen Dank und ich rufe auf Dr. Ingrid Nestle von Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne, wenn Sie gestatten, meine Redezeit und Redefragezeit für ein etwas ungewöhnliches Format nutzen. Ich hatte jetzt aus der Eingangsrunde mitgenommen, dass wirklich unisono alle Experten gesagt haben, die ENWG-4-Vorschlag auf jeden Fall verabschieden. Gerne noch was verbessern, aber wenn es nicht mehr gelingt, es zu verbessern, wir alle wissen, dass die Zeit nach hinten hart begrenzt ist, wo wir in dieser Legislatur noch was tun können, dann lieber so verabschieden und hinterher korrigieren. Und wenn Sie gestatten, würde ich gerne einfach einmal die Runde fragen, ob ich das wirklich verstanden habe, das richtig verstanden habe, das ist unisono alle so meinen, also einfach irgendwie der Reihe durch wie vorhin. Danke.
Also fürs Protokoll einmal die Runde durch, gut.
Einmal die Runde durch, ja. Bitte lieber so als warten.
Absolute Zustimmung, unbedingt beschließen.
Ja, sehen wir auch so als BDW.
Der weitergehende Entwurf sieht zusätzliche Möglichkeiten vor, die wir richtig finden. Aber wir würden uns auch wünschen, dass auf jeden Fall ein Entwurf beschlossen wird. Wenn es der nicht so weitgehend ist, auch gut.
Wir stehen zu unserer Verantwortung und würden das begrüßen.
Auch wir sehen aus der rechtswissenschaftlichen Perspektive mehr Gründe dafür, als überhaupt darüber nachzudenken, die Gegenargumente stark zu machen.
Wir stützen die Vorschläge, die Steuerungsmöglichkeiten auszubauen. Das ist notwendig.
Ich schließe den Reigen. Auch wir sind dafür, dass das dementsprechend abgeschlossen wird. Danke.
Reigen noch nicht. Ich weiß, es sind zwei online. Habe ich ja schon selber immer mit einbezogen. Deswegen die online zugeschalteten. Ich würde Herrn Kiesling zuerst bitten.
Ja, genau. Also auch Zustimmung. Die zwei Punkte, die ich generell streichen würde und vertagen würde, habe ich genannt.
Sehr schön. Und Herr Hirte, jetzt noch Hirt anschließend. Entschuldigung, Herr Hirt.
Ich schließe gern mit einem Ja.
Gut, wunderbar. Ich dürfte sagen, dann sind alle erfasst in diesem Aber jetzt muss Frau Nestle auch schaffen, noch eine Anschlussfrage zu stellen, beziehungsweise dieses ungewöhnliche Format in eine Richtung zu schieben, die uns alle weiterbringt.
Sehr gerne. Ich fand das schon sehr aufschlussreich. Also habe ich jetzt selten erlebt, in doch vielen Jahren Parlament, eine so klare Einigkeit. Vielen Dank. Nee, dann würde ich gerne Frau Bethke noch einmal fragen, wie das eben gerade jetzt aus Sicht eines auch im Klimaschutz und für erneuerbare Energien stark engagierten Verbandes Sie sehen, dass diese Regelung den auch der Solarenergie nutzt oder doch eher schadet.
Sie nutzt der Solarenergie und sie nutzt den Ausbau. Ich muss einfach mich auch dem anschließen, was Matthias Stark gesagt hat. Wir vergessen immer das Energy Sharing, diese ganze Geschichte. Wie kriegen wir die Bürgerinnen und Bürger mit dazu? Natürlich gibt es viele, die jetzt die Anlagen beim Bayernwerk flächendeckend irgendwo mit rankommen. Aber was ist wirklich die Geschichte von Bürgerenergie, von Bürgergenossenschaften? Die vergessen wir, glaube ich. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, wenn jeder Häuslebauer und Häuslebesitzer, der sich eine Anlage aufs Dach packt, oder auch ein Mieter, der in einer Mietergemeinschaft eine Anlage aufs Dach hat, die haben nicht alle gleichzeitig die Möglichkeit, Dienstleister und Messstellen, Netzbetreiber etc. zu sein. Da würde ich ja eher noch mal eine Lanze brechen und zu überlegen, gibt es da nicht bessere Akteure als 866 Verteilnetzbetreiber? Könnte man das nicht das transparenter, klarer regeln? Aber in Anführungsstrichen, das ist wirklich das Klein-Klein, was der nächste Schritt ist. Weil das, was wir jetzt vorliegen haben, bitte, let's go.
Nochmal vielen Dank und ich rufe auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte meine Frage an Herrn Kapferer und möchte Ihnen die Gelegenheit geben, nochmal auszuführen zum Bundesbedarfsplangesetz, wie dringend aus Ihrer Sicht wirklich nochmal en Detail die hier vorgelegten Vorhaben sind. Ist es wirklich sinnvoll, jetzt einzelne Projekte aus dem Bundesbedarfsplan schon zu beschließen oder unter Umständen auch eher nicht?
Herr Kapferer.
Ja, sehr geehrter Herr Schuckmann, vielen herzlichen Dank für die Frage. Es ist dazu ja schon einiges gesagt worden. Ich habe meine grundsätzliche Haltung ja schon im Eingangsstatement auch deutlich gemacht. Ich und wir bei 50 Hertz glauben, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt noch kurz vor Toreschluss diesen Beschluss herbeizuführen. Viele Gründe, die deutlich machen, dass wir uns in einem Bereich der Unsicherheit im Moment bewegen, sind von den Kolleginnen und Kollegen ja schon genannt worden. Die Frage, machen wir Erdkabel, machen wir Freileitung, wie entwickelt sich der Strombedarf? Ich will noch drei Dinge ergänzen, die aus meiner Sicht noch interessant sind zu wissen. Erstens, gerade wenn so viel Unsicherheit besteht, und das lesen Sie in den Medien, soweit Sie im Präferenzraum dieser verschiedenen DC-Projekte zu Hause sind, dann lesen Sie das in den Medien, dort herrscht jetzt Unsicherheit. Wo entstehen möglicherweise Kreuzungspunkte? Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Das kann sich alles aber bei einer späteren Beschlussfassung noch mal ändern. Und deswegen wäre es gefährlich, jetzt eine Beschlussfassung herbeizuführen, die Öffentlichkeit zu verunsichern und dann eine andere Beschlussfassung zum späteren Zeitpunkt herbeizuführen. Zweiter Punkt, bisher noch nicht genannt. Frau Giulina hat richtig darauf hingewiesen, wir waren für die 2GW-Lösung als Netzbetreiber, übrigens einheitlich den Netzbetreiber. Die BNetzA hat was anderes bestätigt. Die BNetzA hat in einem Vorhaben bei dem 50 Hertz gemeinsam mit TenneT, der Vorhabenträger ist, nämlich bei der DC40, einen Endpunkt bestätigt, der heißt Sträumen. Sträumen ist etwa 160 Kilometer weiter weg als der zweite Endpunkt für die 4GW-Lösung, der in Klostermannsfeld liegt. Energiewirtschaftliche Analysen zeigen heute, dass es sinnvoll ist, in jedem Fall in Klostermannsfeld Schluss zu machen. Das sieht der derzeitige Vorschlag aber nicht vor. Mehrkosten 1,2 Milliarden Euro. Auch das macht deutlich, Sie laufen im Moment Gefahr, hier eine Beschlussfassung herbeizuführen, die ein erhebliches Risiko beinhaltet. Und letzte Bemerkung, Herr Stockmeier. Wir prüfen als Netzbetreiber ja beständig neu, wie ist die Wirkung der einzelnen Vorhaben auf die Reduktion der Redispatch-Kosten. Und da hat Frau Giulina richtigerweise darauf hingewiesen, soweit es sich um Wechselstromvorhaben handelt, sind die alle extrem robust. Da können Sie weniger Stromverbrauch annehmen oder mehr. Es kommt trotzdem raus, dass die alle gebraucht werden. Bei den Gleichstromtrassen führen schon geringfügige Veränderungen bei der Frage, wie viele Offshore-Windparks kommen eigentlich in der Nordsee. Auch dazu wird ja eine Diskussion geführt. Kommt jetzt aus Dänemark zusätzlicher Windstrom oder nicht? Wie schnell sind wir fertig mit bestimmten Vorhaben? Bleibt die Strompreiszone einheitlich in Deutschland oder nicht? Führen schon solche Veränderungen sofort dazu, dass eine Leitung plötzlich einen deutlich höheren Redispatch-Senkungspotenzial bietet und eine andere deutlich weniger, als wir vorher angenommen haben. Auch das spricht dafür, das in Ruhe noch mal in der nächsten Legislaturperiode und im nächsten NEP zu prüfen. Und deshalb der eindringliche Appell, hier nicht zu einer abschließenden Beschlussfassung zu kommen.
Danke, Herr Stockmeier. Dann rufe ich jetzt auf einen Abgeordneten der AfD-Fraktion für die Frage in dieser Fragerunde. Sehe keine Reaktion, dann erteile ich das Wort an Ralf Lenkert von die Gruppe Die Linke.
Vielen Dank an die Sachverständigen. Die Linke bezweifelt die komplette Sinnhaftigkeit dieser Art und Weise des Netzausbaus. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Der Bundesbedarfsplan sieht vor, dass Hamburg nach wie vor seine Stromversorgung aus Sachsen-Anhalt erhält, nicht aus Schleswig-Holstein. Es gibt keine Direktverbindung. Der Nordseestrom, Windstrom, wird nach Mecklenburg-Vorpommern geleitet und anschließend zurück nach Hamburg. Das ergibt keinen Sinn. Weiterer Nordstrom wird von Ostfriesland aus nach Sachsen-Anhalt geleitet, nicht nach Hamburg. Das heißt, solche Planung zusätzlich zu den Fragen Gebotszonentrennung und ähnlich, die gerade Herr Kapferer aufgeführt hat, führen für uns dazu, dass derzeitige Bundesbedarfsplan eventuell massive Mehrkosten verursacht, die nicht notwendig wären. Für uns gilt die Devise, so wenig Netzausbau wie möglich, so viel wie notwendig. Und der derzeitige Bedarfsplan stellt da keine Sicherheit dar. Es entstehen unnötige Mehrkosten. Eine Änderung des Strommarktdesigns könnte langfristig deutlich niedrige Strompreise gegenüber dem derzeitigen Plan bedeuten. Ich frage Professor Hirt, wie bewerten Sie eine mögliche Gebotszonentrennung? Welche praktischen Probleme würde sie beheben?
Herr Hirt.
Vielen Dank. Wie in meinem Eingangsstatement gesagt, denke ich und bin da einig mit vielen wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, dass eine Gebotszonenteilung in Deutschland sinnvoll wäre. Ich will das mal konkret erläutern an ein paar Beispielen, die heute passieren. Im Moment ist es so, wir haben einen einheitlichen Strompreis in ganz Deutschland und das bedeutet beispielsweise, wenn viel Wind in der Nordsee weht, dass der Strompreis in ganz Deutschland niedrig ist. Auch dann, wenn die Übertragungsnetze engpassbehaftet sind, das heißt, der Strom gar nicht nach Süddeutschland fließen kann. Das bedeutet, in solchen Stunden würden zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke im Schwarzwald Wasser den Berg hochpumpen, intelligent geladene Elektroautos, intelligent muss man dann in Anführungszeichen setzen, in München laden, Elektrolyseure, die vielleicht in Mannheim gebaut werden, würden dann Volllast laufen. Und wir würden, soweit die Leitung das hergeben, Strom nach Österreich, nach Frankreich und in die Schweiz exportieren. Und das alles in einer Situation, wo der Strom aufgrund der begrenzten Übertragungskapazität Süddeutschland gar nicht erreichen kann. Das heißt, dieser Strom würde dann nicht aus den norddeutschen Windkraftwerken kommen, die abgeregelt werden müssen, sondern aus extra dafür hochgefahrenen, fossilbetriebenen Redispatch- und Netzreservekraftwerken. Und das ist einfach energiewirtschaftlich, ökonomisch und technisch relativ absurd, Gas zu verbrennen, um Strom zu erzeugen und daraus Wasserstoff herzustellen nebenan oder Wasser den Berg hochzupumpen in Pumpspeicherkraftwerken. Diese paradoxen Situationen lassen sich auflösen, wenn der Strompreis regional bestimmt wird, das heißt den tatsächlichen regionalen Wert unter Berücksichtigung der begrenzten Netzengpasskapazitäten darstellt. Deswegen ist eine geteilte Geburtszone so sinnvoll, weil dann der Preis in Norddeutschland, in Ostdeutschland, in Süddeutschland und in Westdeutschland den Preis darstellt, der in diesem Moment auch ökonomisch real ist. Das heißt, die Kraftwerke widerspiegelt, die den Strom in diese Gegenden auch überhaupt liefern können. Das ändert sich übrigens alle 15 Minuten mit dem Strompreis. Es ist also nicht so, dass der Strompreis generell in irgendeiner Region Deutschlands höher wäre als in der anderen, sondern in jeder Viertelstunde schwankt und je nachdem, ob die Netze ausreichen, überall einheitlich ist. Oder mal in Süddeutschland niedriger, wenn dort viel Sonne scheint, oder in Norddeutschland niedriger, wenn da gerade viel Wind weht. Es ist diese viertelstündliche, sozusagen hochvolatile Koordinierung von den Millionen von Verbrauchern und Erzeugern und Batterien im Stromnetz, die eine Geburtszonenteilung so sinnvoll machen lässt. Die Konsequenz daraus ist, dass Übertragungsnetze besser ausgelastet wären, Redispatch-Kosten geringer wären und damit übrigens auch die Netzentgelte für alle, auch industriellen Verbraucher, sinken können.
Herzlichen Dank, Herr Hirt. Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. Wir starten in die zweite. Und für die SPD-Fraktion beginnt Andreas Mehltreter mit seiner Frage.
Ja, hallo, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Stark vom BEE. Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement die Überweiterung der Netzverknüpfungspunkte als Ihr Fokusthema benannt und die Änderungsvorschläge, die Sie dazu haben, dann aber nur angerissen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und Sie haben auch erwähnt, dass ja leider die Transparenzpflichten für die Netzbetreiber, die in den ersten Entwürfen vorgesehen waren, nun nicht mehr enthalten sind. Können Sie da noch ein wenig ausführen, warum Sie diese Regelungen für sinnvoll gehalten hätten? Vielen Dank.
Danke, Dr. Stark.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, ich führe das gerne noch mal etwas genauer aus. Ich sagte es in meinem Eingangsstatement ja bereits schon, dass viele gute Ideen, die wir in der Studie auch schon gemacht haben, ja in den Gesetzentwurf gekommen sind, allerdings an drei Stellen kleine, aber wichtige Änderungen realisiert werden sollten, die Sie hier auch im Ausschuss sicherlich so sehen werden wahrscheinlich. Es geht vor allen Dingen darum, dass nur in der Gesetzesbegründung im § 8a die Netzverknüpfungspunktüberbauung als eine Art Sonderfall der flexiblen Anschlussleistung genannt wird und auch nur dort in dieser Gesetzesbegründung wird überhaupt mitgeteilt, dass man das mit mehreren Technologien machen kann oder dass man das auch mit Speichern, Elektrolyseuren und so weiter machen kann. Und ich will hier nochmal deutlich machen, das ist nicht der Sonderfall, das ist der Regelfall, über den wir hier eigentlich sprechen. Deswegen ist das etwas, was eigentlich in den Gesetzestext gehört und natürlich an der Stelle auch deutlich zu machen, dass man dann auch ergänzt im § 8a bzw. EEG und § 17 ENWG, dass in einem Überbauungsvertrag mit dem Netzbetreiber natürlich auch ein Messkonzept zu erhalten sein muss. Einfach aus dem Grunde, weil ich, wenn ich mehrere Technologien habe, ich ja trotzdem die Mengen abgrenzen muss. Zweiter Punkt ist, grundsätzlich sollte die Überbauung stets möglich sein. Das ist aktuell nur eine Kann-Bestimmung, es sollte ein Recht werden. Das ist die Beschleunigung, über die wir hier reden. Wir wollen ja nicht den gesamten Prozess noch mal durchkauen mit dem Netzbetreiber, um am Ende gemeinsam zu sagen, so sieht es dann aus, wenn wir das auch am Anfang schon wissen. Prämisse an der Stelle wäre zum Beispiel, dass der Neupark, der den Bestandspark überbaut, nicht deren Anschlussleistung überbaut an der Stelle. Und somit brauchen wir auch keine Genehmigung hier an der Stelle extra nochmal von dem Netzbetreiber, sondern wir können das als Recht definieren für die Betreiber, damit das entsprechend überbaut wird. Das hätte übrigens auch einen Punkt in 8f nochmal zu tun. Sie hatten heute Vormittag ja schon einmal darüber gesprochen, Bioenergie zu überbauen sollte auch stets möglich sein, solange man unter 2000 Vollerstunden, das heißt also mindestens eine Vierfachüberbauung realisiert. Auch das haben wir in unserer NVP-Studie ja gezeigt. Letzter Punkt. Altparks abzubauen ist auch wichtig. Altparks zu überbauen ist wichtig. Es würde nur bloß keiner machen, wenn nicht gesetzlich verankert wird, dass natürlich beim Abbau der Altanlage die anderen Anlagen, die Neuparks dann, deren Anschlussleistung bekommen. Weil ansonsten dass die Gefahrbestände für jeden Anlagenbetreiber am Ende des Tages zwar eine Finanzierung zu bekommen oder eine Förderung zu bekommen, aber keine Einspeisung mehr zu haben. Deswegen auch hier eine gesetzliche Verankerung. Wir verweisen da auch auf die Studie und auf die von Becker, Böttner und Held geführte Ausführung. Danke.
Vielen Dank. Ich rufe auf Dr. Maria-Lena Weiß von der CDU-CSU-Fraktion für Ihre nächste Frage.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Dr. Rolle. Der BDI fordert ja schon seit längerem Entlastungen bei den Netzentgelten. Sie lehnen jetzt aber den Entlastungsvorschlag von Rot-Grün ab. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, was da die Gründe dafür sind? Und dann würde mich interessieren, ob Sie die Position von Professor Hirt zur Gebotszonentrennung ebenso sehen oder wie Sie das sehen.
Dankeschön, Dr. Rolle.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, wir haben, das hatte ich ausgeführt, uns seit vielen Jahren stark gemacht für diese Kofinanzierung der Netzentgelte. Aber sie macht eben aus unserer Sicht vor allen Dingen dann Sinn, wenn sie auch einen echten Entlastungsbeitrag leistet und wenn sie dazu in der Lage ist, die Netzentgelte auf dem Niveau von 2023 bei den rund 3 Cent zu Übertragungsnetzentgelte zu stabilisieren. Das wäre mit den 1,32 Milliarden, die hier im Raum stehen, aus unserer Sicht sehr klar nicht der Fall. Ich hatte schon genannt die Größenordnung. Wir schätzen etwa 6 Milliarden Euro wäre der Zuschussbedarf, um in diese Größenordnung zu kommen. Es hängt von ein paar Parametern ab. Es werden eben eine ganze Reihe von Netzinvestitionen in den nächsten Jahren ja noch getätigt, die dann auch kostenwirksam werden. CapEx-Kosten werden also steigen. Wir haben die Unsicherheit beim Aufwuchs der Stromnachfrage, auf die sich diese Kosten dann verteilen. Und daraus gibt es sozusagen ein paar Unsicherheiten. Aber relativ klar ist, dass die Netzkosten in Summe steigen werden. Und von daher springt dieser Vorschlag einfach bei weitem zu kurz. Und die Sorge ist, wenn man jetzt diesen Vorschlag einfach annimmt, dass das Thema damit abgeräumt ist, was es aus unserer Sicht nicht ist. Wir müssen es, wenn wir es lösen, richtig lösen. Und dann sprechen wir über eine andere Größenordnung. Das ist der Kernpunkt, warum wir das für unzureichend halten. Noch kurz zum Thema Gebotszonenteilung, das ist ja eine schon sehr viele Jahre mit der Wissenschaft und der Energiewirtschaft, der Industrie und vielen anderen Playern ausgetragene Diskussion. Natürlich gibt es in der Theorie auch Vorteile für einen Gebotszonensplit, aber es gibt aus unserer Sicht eben auch sehr deutliche Nachteile. Das hängt einmal mit der Frage zusammen, wie liquide sind dann eigentlich diese kleineren Märkte, das hat was damit zu tun, welche Unsicherheit vor allen Dingen bringe ich in der Einführungsphase eines solchen Splits rein. Wo liegt überhaupt die Grenze? Die ist ja nicht statisch, die wird sich ja mit dem Netzausbau auch ständig verschieben. Wie werde ich das eigentlich einführen? Was macht das mit den Produkten auch, mit den Future-Produkten, wenn ich sozusagen jetzt wesentlich kleinere andere Märkte da einführe? Vieles unserer Energiebezüge sind forward sozusagen schon eingekauft. Dieser ganze Markt geht in enorme Unsicherheit und Unruhe. Und von daher sehen wir andere Instrumente als ein Gebotszonensplit, die in ähnliche Richtungen gehen können. Regionale Differenzierung von Netzentgelten. Wir haben die Baukostenzuschüsse und andere Instrumente, die wir diskutieren, Das sind auch schon für neue Nachfrager Instrumente, die regional differenzieren. Aber ich sehe auch nicht, dass industrielle Nachfrage beispielsweise innerhalb Deutschlands auf einen solchen Split und damit andere Strompreissignale sich so anders verhalten kann. Am Ende von Süd- auf Norddeutschland wurde ja auch schon mal geschrieben, bewegt. Das ist nicht zu erwarten. Insofern, es gibt, glaube ich, einfachere Instrumente. Und deswegen gibt es eine breite Phalanx, glaube ich, aus der ganzen Wirtschaft, Energiewirtschaft, Industrie und auch aus der Politik, meiner Wahrnehmung nach, inklusive Bundesnetzagentur, die dem Vorschlag kritisch gegenüberstehen. Danke.
Okay, vielen Dank. Dr. Ingrid Neste mit Ihrer nächsten Frage. Mal sehen.
Danke, diesmal würde ich nur drei Fragen. Ich würde gerne das Thema HGÜ-Leitung nochmal aufnehmen und gerne Herrn Kapferer, Frau Bethke und Frau Czuwilina fragen. Herr Kapferer, Sie hatten ja gerade Ihre Gründe angeführt, warum Sie unseren kompletten Gesetzentwurf ungern verabschiedet sehen wollen, mit allen drei Leitungen und teilweise in 4 GW, die die BNSA gegeben haben, wo Sie gesagt haben, Sie sehen eigentlich nur 2 GW. Wie würden Sie denn draufschauen, wenn wir im parlamentarischen Raum einen Kompromissvorschlag, ich sage mal einfach nur den No-Regret-Vorschlag hinbekommen, wo wir tatsächlich die beiden Leitungen mit 2 GW aufnehmen? Das andere kann ja auch als Leerrohr bleiben, kann man später noch korrigieren. Die Leitung, wo Sie jetzt angesprochen haben, dass Sie da den Endpunkt vielleicht 160 Kilometer woanders ist, nicht mit aufnehmen, also nur die beiden Leitungen, wo Sie auch sagen, ja, da ist die Plan auch eigentlich sicher. Zumal Sie ja selbst die Kosten angesprochen, dass wir nicht gut genug sind bei den Kosten, damit wir eben nicht die kompletten, ich glaube, es hieß gerade Planungskosten von 150 Millionen gehen verloren, damit wir nicht die kompletten Planungskosten verloren gehen. Und eine kommende Regierung kann natürlich immer noch alles entscheiden. Aber wenn wir es jetzt nicht einbringen, kann eine kommende Regierung eben nicht mehr entscheiden, diese Planungen, die viele Millionen gekostet haben, noch zu retten. Und wir alle wissen, dass gegenüber Freileitung es einen hohen Widerstand aus dem Länderraum gibt, also bei jeder Bundesregierung auf Schwierigkeiten stoßen wird. Könnten Sie sich einem solchen No-Regret-Vorschlag annähern? Und das ist eben auch die gleiche Frage an die beiden Damen. Danke.
Okay, Herr Kapferer, sportlich, damit die Damen auch noch können.
In aller Kürze, Frau Abgeordnete, ich glaube, Ihr Vorschlag würde auch dazu führen, dass wir eine weitere Unsicherheit im Gesamtprozess drin haben. Und ich habe ja eben gesagt, dass vor allem aus meiner Sicht dagegen sprechen, dass wir ein hohes Maß an verschiedenen Unsicherheiten haben. Hier wäre jetzt die Unsicherheit, wenn Sie DC40 rausnehmen, dass Sie dann die Frage im Raum stehen haben, kommen die Kreuzungspunkte, die bisher im Konzept ja vorgesehen sind, zwischen den zwei Nord-Süd-Leitungen und der Ost-West-Achse, die wären dann nicht mehr klar, weil wir die Ost-West-Achse nicht hätten. Und von daher gesehen würde es aus meiner Sicht die Unsicherheit über die Projekte in der Zukunft noch weiter erhöhen. Deswegen auch an der Stelle, glaube ich, wäre das kein Vorschlag, den ich unterstützen würde.
Frau Czuwilina.
Wie gesagt, die Unterlagen sind fertig, einreichbereit und flexibel im Verfahren anzupassen, mit 2 GW schlanker bauen und auch kürzer bauen aus unserer Sicht. Offen ist die Frage mit der Freileitung. Das ist eine rein politische Entscheidung. Insofern, wir technologisch sprechen uns für eine Freileitung aus. Sollten wir jetzt 2 Jahre verlieren, weil wir die Unterlagen nicht einreichen, am Ende doch ein Erdkabel bauen, dann glaube ich, wäre das nicht sinnvoll.
Sportlich. Ich finde den Prozess, so wie er gerade stattgefunden hat, nachvollziehbar und richtig. Da wurden ganz viele Beteiligte, Betroffene mit hinzugezogen, in dem ganzen Szenario-Rahmen, Netzentwicklungsplan, alles, was dazugehört. Mir ist klar oder mir ist auch bewusst, dass das alles unter einem hohen Druck aufgrund der EU-Notfallverordnung passiert ist. Aber es ist eingetütet, es ist da, es ist vorliegend. Jeder Bundesbedarfsplangesetzprozess beinhaltet auch, dass der Bedarf noch mal überprüft wird und im Endeffekt auch eine Leitung aus dem Gesetz wieder rausfliegen kann. Für mich ist jetzt die Frage, ob gemäß einer EU-Notfallverordnungsbasierenden Gesetzes, ob das auch noch möglich ist oder ob das jetzt andere Regularien sind. Von der Warte her würde ich sagen, bitte Bundesbedarfsplangesetz jetzt durchbringen, aber letztlich den Tenor weiter so behalten, wenn eine Leitung drin ist, die nicht mehr gebraucht wird, muss sie auch rausfliegen können.
Vielen Dank. Ich rufe jetzt auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte die Frage an Herrn Kapferer und möchte noch mal die Thematik der Übertragungsnetzkosten aufgreifen, das Thema des Bundeszuschusses. Könnten Sie uns noch mal eine Orientierung geben, welche Auswirkungen so ein Zuschuss auf die Übertragungsnetzkosten wirklich hätte? Ich insinuiere damit, dass angesichts der Herausforderungen, die auf den Bundeshaushalt zukommen, wir uns doch mal ehrlich machen müssen, dass so ein Bundeszuschuss beispielsweise der Industrie, glaube ich, gar nicht die Planungssicherheit geben kann, die Industrie gerne hätte, weil dann ist mal wieder Geld für einen Zuschuss da, dann wieder nicht. Und daran angeschlossen die Frage, was sind aus Ihrer Sicht, das ist schon einiges genannt worden, aber nochmal Maßnahmen, wo Sie sagen würden, hey, wenn wir da strukturell wirklich was nachhaltig ändern, dass wir dann Übertragungsnetzkosten insgesamt strukturell auch mal nach unten kriegen. Danke.
Danke, Herr Kapferer.
Ja, vielen Dank, Herr Stockmeier. In aller Kürze nochmal, wir wissen ja alle hier im Raum, dass der eigentliche Sprung bei den Netzentgelten bereits zwischen 23 und 24 stattgefunden hat. Das hängt damit zusammen, dass 23 ein Zuschuss gezahlt worden ist von, ich glaube, 3,8 Milliarden und der ursprünglich für 24 vorgesehene Zuschuss von 5,5 Milliarden nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entfallen ist. Das macht schon deutlich, dass der Betrag, der jetzt hier angelegt ist, eine vergleichsweise kleine Wirkung hat. Es würde zu einer Senkung im Durchschnitt von etwa 8% kommen. Das wäre eine etwas höhere Senkung als die Anhebung, die erfolgt ist zwischen 24 und 25 von etwas über 3%. Ich will aber darauf hinweisen, dass das Verfahren der Festlegung der Netzentgelte ja so ausgestaltet ist, dass wir zum 1. Oktober eines Jahres die vorläufigen Netzentgelte festlegen, dass daraufhin die Verteilnetzbetreiber, die Vertriebe und andere sich ausrichten, ihre Kunden wiederum informieren und dass insofern eine Beschlussfassung jetzt über einen Zuschuss, egal in welcher Höhe, erhebliche Probleme auslösen würde in der nachfolgenden Kette, weil es nicht ganz so einfach ist, sicherzustellen, dass es beim Kunden ankommt und außerdem heute die ARECV auch gar keine unterjährige Anpassung der Netzentgelte vorsieht. Es wäre also auch noch mal eine gesetzliche Regelung notwendig, um das auch zu ermöglichen. Für die Folgejahre, wenn Sie um die Kostensenkungspotenziale sprechen, wir haben einige Themen heute schon gestreift, Ausbauvorhaben und realistische Ausbauvorhaben, Größen. Das Thema Freileitung statt Erdkabel bietet ein erhebliches Potenzial. Das Thema Verschattungseffekte in der Nordsee wird diskutiert. Kriegen wir möglicherweise mit weniger Windparks und der Überbauung der Anschlusssituation eine fast gleiche Erzeugungsmenge, als wenn wir 3, 4 Offshore-Windparks in der Nordsee mehr bauen? Ich glaube, das muss auch diskutiert werden. Ich will ergänzend noch 2 Punkte nennen zu der Kostensenkung. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir die Lieferketten entspannen. Wir haben bei 2 verschiedenen Offshore-Projekten gesehen, dass im einen Fall nur ein Konverterhersteller angeboten hat. Am Ende war das Angebot in dem Verfahren 200 Millionen teurer als in einem zweiten Verfahren, wo wir 2 Anbieter hatten. Will niemand was unterstellen, aber es bestätigt sich, Wettbewerb entlastet natürlich die Preise, weil dann der Hersteller auch guckt, was kann ich tun, um entsprechende Kosten noch zu reduzieren. Und deswegen, glaube ich, ist das Thema Lieferkette entspannen, Vergaberecht vereinfachen ein ganz entscheidender Punkt. Abschließend noch mal zu den Netzentgelten. Ich glaube, es macht Sinn, eine gewisse Planungssicherheit herzustellen. Jährlich wechselnde Größenordnungen von Zuschüssen machen wenig Sinn, sondern es würde Sinn machen zu sagen, wir nehmen vielleicht einzelne Blöcke raus. Transformationskosten zum Beispiel sind schon mal genannt worden. Redispatchkosten wäre so eine Möglichkeit. Dann hat man eine gewisse Planung, um dann auch für die kommenden Jahre Netzentgelte vorhersagen zu können.
Herr Kapferer, vielen Dank. Ich sehe keine Meldung seitens der AfD-Fraktion. Ansonsten jetzt bitte melden. Okay, dann schließe ich diese zweite Fragerunde. Wir kommen in die dritte Runde und beginnen wird Markus Sümpfer aus der SPD-Fraktion.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Fragen gehen an Herrn Gentsch vom BDEW. Mich würde interessieren, jetzt gerade mit den Ausführungen, die Herr Kapferer ausgeführt hat, wie der BDEW die Netzentgeltproblematik einschätzt und ob aus Sicht des BDEW eine rückwirkende Umsetzung überhaupt möglich wäre. Außerdem vielleicht noch so eine Einschätzung zur Entlastungswirkung von dem Zuschuss, der vorgesehen ist. Dann haben Sie vorhin vom Rollout der Smart Meter gesprochen, der ja seit 1.1. zur Pflicht wurde. Vielleicht können Sie da noch mal darauf eingehen, warum der Gesetzentwurf gerade für den Smart Meter Rollout jetzt so zeitkritisch ist. Dabei würde ich es erstmal belassen. Vielen Dank.
Danke, Herr Gentsch, bitte.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Einmal natürlich zum Zuschuss. Auch aus Sicht der Branche ist so ein Zuschuss sinnvoll für eine begrenzte Zeit. Also gerade, wie auch Herr Kapferer gesagt hat, für solche überschießenden Kosten, Redispatch beispielsweise, dass man das verlässlich, aber tatsächlich auch nicht nur mit Einmaleffekt dann auch macht. Die Berechnung, was das tatsächlich für den Kunden jetzt diese 1,3 Milliarden kriegt, ist einigermaßen schwierig. Das hängt von den jeweiligen Situationen so ab, aber wir haben das mal abgeschätzt. Und bei uns, wir sagen, also ungefähr eine Milliarde Euro Zuschuss bringt auf der Höchst- und Höchstspannungsebene etwa einen halben Cent pro Kilowattstunde. Auf der Niederspannung, also beim Haushalt, etwa 0,2 Cent pro Kilowattstunde in diesen Größenordnungen. Das heißt, Sie sehen schon, das ist dann etwas, was sich dann am Ende beim Kunden nicht wirklich bemerkbar macht. Und hinzu kommt natürlich, und Herr Köpfer hat es auch schon gesagt, dass wir eigentlich ein Regelverfahren haben, in dem wir sagen, wir ändern einmal im Jahr die Netzentgelte, sodass sich die Vertriebe, die Kunden darauf einstellen können, wissen, was passiert. Wenn wir das jetzt unterjährig machen würden, haben wir erstens Abgrenzungsthemen. Wir müssen dann nicht nur, wie es übrigens in der Begründung steht, haben die ÖMB-Kosten, sondern wir haben dann 830 Verteilnetzbetreiber, die das dann in ihre Netzentgelte, läuft ja kaskadenförmig, dann übergeben müssen. Und dann dürfen das dann die Vertriebe, die auch noch mal knapp 1000 Vertriebe in Deutschland, dürfen das dann ihrerseits in ihre Preisänderung machen. Und im Vorentwurf war wenigstens ja noch eine Regelung drin, dass man das einfach als Vertrieb an die Kunden geben wird. Das ist weggefallen. Also man müsste jetzt tatsächlich Preisänderungen schreiben, etwa 40 Millionen Preisänderungsschreiben verschicken. Also ich glaube, das ist in dieser Form nicht wirklich sinnvoll. Wir plädieren da wirklich dafür, da eine langfristige Lösung, eine verlässliche Lösung dann für das nächste Jahr tatsächlich auch einzuführen. Zu den Rollout, ich hatte es eben schon gesagt, Smart Meter ist eine ganz zentrale Schaltstelle für eine ganze Menge von Dingen. Wir diskutieren das jetzt hier per se erstmal für die Steuerungsmöglichkeiten des Netzbetreibers, um das System sauber sicher zu halten. Aber es hat natürlich noch viel mehr in sich. Wenn Sie Smart Meter im Feld haben, gibt es vertriebliche Möglichkeiten, dort bessere Produkte anzubieten und. Also das wird eine ganze Menge auslösen und dafür brauchen wir die Wirtschaftlichkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich rufe auf Dr. Maria-Lena Weiß von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne an dieses Thema Smart Meter Rollout noch anknüpfen und den Herrn Körnig dazu befragen. Über die Bedeutung, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht viel sprechen von Smart Metern und von dem zügigen Rollout. In dem Gesetzentwurf wird aber eben die Erhöhung der jährlichen Gebühren für intelligente Messsysteme zulasten des Anlagenbetreibers vorgesehen. Wie ist Ihre Einschätzung, wie das zusammenpasst und welche Auswirkungen erwarten Sie auf dieser Grundlage für kleine Photovoltaikanlagen? Und wenn da noch Zeit ist, sagen Sie gern auch noch was dazu, wie sinnvoll die vorgesehenen Regelungen sind zur Flexibilisierung von Batteriespeichern.
Vielen Dank. Herr König, Entschuldigung.
Ja, Frau Dr. Weiß, vielen herzlichen Dank für die Frage. Die Erhöhung der Preisobergrenzen für den Einbau und den Betrieb intelligenter Messsysteme geht ja auf den dringenden Wunsch der Messstellenbetreiber und nicht der Solaranlagenbetreiber zurück. Im Gesetzentwurf geht diese Erhöhung aber hauptsächlich zulasten der Kunden, also der Anlagenbetreiber. Und Sie fragen nach den Auswirkungen. Ich denke schon, dass das empfindlich Ihre Investitionsbereitschaft verringern wird, diese Kostenerhöhung. Sicherlich stimmen Sie auch zu, dass es keinen Sinn machen würde, derartige Zusatzkosten an anderer Stelle durch eine höhere Förderung wieder ausgleichen zu müssen. Hinzu kommt, dass intelligente Messsysteme doch vor allen Dingen der Digitalisierung des Stromnetzes und damit, denke ich, der Allgemeinheit dienen. Es hat hingegen wenig konkreten Nutzen für den einzelnen Anlagenbetreiber. Insofern glaube ich, dass es auch schwer politisch vermittelbar sein wird. Und deswegen glauben wir auch, dass diese Kostenverteilung, wie sie jetzt vorgesehen ist, ich kann mir kein Urteil anmaßen, ob die Kostenerhöhung an sich gerechtfertigt ist. Aber was die Kostenverteilung angeht, glaube ich, dass sie nicht so einseitig zu Ungunsten der Anlagenbetreiber aussehen sollte und nicht fair ist. Wir bitten daher, die vom Anlagenbetreiber zu tragenden Kostenanteile zumindest auf dem bereits heute gültigen relativ hohen Niveau zu deckeln. Konkrete Werte finden Sie dann auch dazu noch gerne in unserer Stellungnahme. Und ich habe noch 40 Sekunden Zeit zur Frage Speicherflexibilisierung. Ja, ich glaube, Speicher zählten bis vor wenigen Jahren zu den am meisten unterschätzten Technologien. Sie haben heute übrigens bereits die installierte Leistung der Pumpwasserspeicherkraftwerke. Wer hätte das gedacht? Inzwischen hat sich herumgesprochen, also sie sind auch die am schnellsten verfügbare Technik, um die wechselnde Stromproduktion von Photovoltaikanlagen optimal an den Verbrauch anzupassen und im Stromsystem zu integrieren. Also wir begrüßen auf jeden Fall die Ansätze, die hier im Gesetzentwurf sind, weil sie eben auch diese Potenziale heben, diese Speicher, die wir haben, noch viel intelligenter einsetzen zu können, eben nicht nur für die Eigenverbrauchsoptimierung, sondern systemdienlich, damit diese Spitzen geglättet werden. Das spart letztendlich auch Geld. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Ich rufe auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion. Ach, Frau Nestle. Frau Nestle, ich habe Sie vergessen.
Ich würde gerne Thorsten Müller fragen, einmal zu drei Punkten, falls Sie da spontan was sagen können, die hier gerade kamen, wo ich gerne eine rechtliche Einschätzung hätte. Das waren einmal die beiden Punkte Anlagen-TÜV und ÜNB-Vermarktung, wo der Hinweis aus der Runde kam, dass wegen der Komplexität man das vielleicht lieber später machen sollte. Da meine Frage an Sie als Jurist, wie schätzen Sie das ein? Sollten wir es wirklich einfach jetzt rausnehmen und später machen oder eher jetzt machen und später korrigieren, falls da was zu korrigieren wäre? Und dann den Punkt, den Nadine Bethke gerade aufgeworfen hat. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich habe so verstanden, dass auch wenn nach Notfallverordnung jetzt Leitungen genehmigt werden, trotzdem man später die noch wieder rausnehmen kann, wenn man dann nicht mehr im Notfallverordnungs... ich sehe ein Kopfnicken, habe ich es richtig verstanden. Und falls Sie noch Zeit haben, gerne noch ein bisschen ausführen zu den institutionellen Neuaufstellungen. Danke.
Ja, vielen Dank für die vier Fragen. Der Anlagen-TÜV, das klingt ein bisschen lapidar. Für mich ist die Regelung deutlich weitergehend. Es ist die korrespondierende zweite Säule dieses Systems. Die Technik bei den Anlagenbetreibern, die Fähigkeit und das operative Vorkehren in den Abläufen der Netzbetreiber, die auch zu nutzen. Darum geht es bei diesen Regelungen. Der Anlagen-TÜV ist nur das Mittel, das transparent zu machen. Und insofern ist es aus meiner Sicht unverzichtbar, weil sonst laufen wir genau in eine Situation wie bisher. Wir vermuten, dass es funktioniert, ohne zu wissen, ob es tatsächlich funktioniert. Und Herr Kiesling, Sie haben ja eigentlich auch gesagt, wie wichtig das ist. Sie haben zwei Zahlen genannt, 10.000 Anlagen, 650 Testungen im letzten Jahr. Das zeigt schon, wie relevant das auseinanderfällt im Moment. Und man kann gerne sagen, 25 das erste Mal und dann 27 das zweite Mal. Aber zentral ist, dass diese Prozesse jetzt schnell aufgesetzt werden. Die ÜNB-Vermarktung ist ein zentraler Bereich. Wichtiger ist aber die Steuerbarkeit der Anlagen, weil die ÜNBs müssen das vermarkten, was im System ist. Ja, und auch da laufen die Dinge. Die Regeln gehen aus meiner Sicht viel zu wenig weit. Wir brauchen mehr Kreativität in dem Angebot, Anlagen, die wir heute nicht über Smart Meter steuern können, anderweitig zu steuern. Das ist nur den Netzbetreibern, den Übertragungsnetzbetreibern zugeordnet. Ich glaube, es ist mehr Kreativität im System als das, was wir hier schöpfen. Da könnte man weitergehen. Aber das ist kein Grund, das Gesetz jetzt aufzuheben. Der Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Notfallverordnung oder überhaupt Genehmigung von HGÜ-Projekten. Wir schaffen mit dieser Entscheidung, würden wir nur die Genehmigungsfähigkeit unter der Notfallverordnung schaffen, aber keine Verpflichtung zur Realisierung. Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Sie treffen nicht die Entscheidung, dass diese Projekte so auch kommen, sondern Sie treffen alleine die Entscheidung, ob die Genehmigungsverfahren eingeleitet werden können unter den vereinfachten Bedingungen. Die Korrekturfähigkeit ist so rum einfacher als andersrum. Und leider schaffe ich das nicht mehr mit der institutionellen Ebene, aber das wäre wichtig.
Das war großartig und wir freuen uns auf die nächste Runde. Jetzt Herr Stockmeier von der FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jetzt bin ich dran. Wir hatten ja dank der außergewöhnlichen Fragetechnik meiner geschätzten Kollegin Ingrid Nestle vorhin das außergewöhnliche Bild einer großen Einmütigkeit unter den Sachverständigen. Und da möchte ich noch mal aufgreifen und die Frage an Herrn Kapferer richten. Jetzt noch mal die Solarspitzenkappung. Wie bewerten Sie da noch mal en Detail den Unterschied zwischen der Kabinettsfassung, die ja weiterging, als der Fassung, die jetzt vorliegt, und die Einmütigkeit unbenommen, wenn Sie sich wünschen könnten, was man da noch weitergehend machen könnte, was wäre das?
Herr Kapferer.
Ja, Herr Stuckmeier, vielen herzlichen Dank. Also ich betone nochmal vorweg, Sie haben es ja in Ihrer Frage auch wiederholt, dass auch wir natürlich der Überzeugung sind, auch die in Anführungszeichen abgespeckte Variante hilft uns. Und bevor Sie im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode nichts beschließen, beschließen Sie bitte diese Variante. Konkret ist gegenüber dem Zuleitungsexemplar der Bundesregierung Im ursprünglichen Prozess sind, glaube ich, drei Kernveränderungen, die ich unterschiedlich gewichten würde. Die erste Kernveränderung ist, dass im jetzigen abgespeckten Entwurf keine Penale mehr vorgesehen ist, sondern nur ein Aussetzen der Vergütung. Es liegt auf der Hand, dass damit der wirtschaftliche Anreiz noch mal steigen würde, wenn es eine Penale gäbe. Aber wir gehen, glaube ich, gemeinsam davon aus, dass schon das Aussetzen der Vergütung zu einer Reaktion der Marktteilnehmer führen wird. Insofern ein kleinerer Punkt. Was wir nicht einschätzen können, alle gemeinsam, ist die Frage, wie wirkt sich die Veränderung aus, die Schwelle nicht bei 2 GW für die Mess- und Steuerbarkeit anzulegen, sondern bei 7. Das ist ja KW, das ist ja geändert worden jetzt im Verfahren nochmal. Ich glaube, Sie sind gut beraten, wenn Sie in der nächsten Legislaturperiode sehr genau hinschauen, sehen wir jetzt einen Boom von Anlagen, die knapp unter 7 KW sind. Dann müsste der Gesetzgeber, glaube ich, nachsteuern. Tritt dieser Fall nicht ein, kann man sicherlich auch mit der 7 KW-Grenze ausgehen. Am meisten weh tut mir, wenn ich das so sagen darf, dass die Absenkung der Schwelle für die Direktvermarktung auf 25 KW jetzt nicht mehr enthalten ist. Das bleibt jetzt im Moment erstmal bei den 100. Wir gehen natürlich davon aus, dass das ein erhebliches Potenzial an zusätzlichen Anlagen betrifft. Und insofern, wenn man überhaupt noch jetzt irgendeine Veränderung vornimmt, dann wäre das der Punkt, den ich präferieren würde.
Vielen Dank. Dann rufe ich auf Ralf Lenkert von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank. Ich höre immer sehr viele Gründe gegen die Gebotszonentrennung, auch von Industrievertretern. Allerdings keine Maßnahmen, wie man die aktuell bestehenden Probleme lösen kann, seit Jahren nicht. Deswegen meine Frage an Professor Hirt. Welche Nebenwirkungen hätte eine Gebotszonentrennung? Was würde sie für die energieintensive Industrie bedeuten und welche preislichen Auswirkungen hätte das?
Vielen Dank. Herr Hirt. Vielen Dank. Mein Headset ist gerade ausgegangen, aber Sie hören mich sicherlich auch jetzt noch. Ein wesentlicher Aspekt wurde ja gerade schon genannt, nämlich die notwendigen Reformen auf den Terminmärkten, also auf den Märkten, wo Versorger, Industrie und Unternehmen ihre langfristigen Stromproduktion und ihren Strombedarf eindecken bzw. verkaufen. Hier sind natürlich tatsächlich wären notwendige Reformen, müsste man durchführen, aber hierfür gibt es Konzepte, die auf dem Tisch liegen und die vermutlich ohnehin zeitnah eingeführt werden. Der Stichpunkt ist hier der sogenannte virtuelle Handelspunkt. Das Thema, was aber vermutlich den meisten auf dem Magen liegt bei der Fragestellung Gebotszonenteilung, ist die mögliche Auswirkung auf die west- und süddeutsche Industrie, auf die energieintensive Industrie insbesondere. Und da möchte ich noch mal ins Gedächtnis rufen, dass es eine aktuelle Studie dazu gibt, die das Umweltministerium in Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hat, bei dem Unternehmen Frontier Economics. Die haben eine große Computersimulation gemacht, um auszurechnen, wie groß wäre denn der Preisanstieg für die süd- und westdeutsche Industrie bei einer Teilung Deutschlands in 2 oder 3 Gebotszonen. Und die haben ausgerechnet, dass da für das Jahr 2030 im Vergleich zu einer einheitlichen Gebotszone, jetzt für Beispiel Bayern, der Anstieg der Strompreise dort 0,3, bisschen weniger oder bisschen mehr als 0,3 Cent pro kWh betragen würden. Das ist also ungefähr 1% von dem, was wir gerade an Strom bezahlen als private Haushalte und auch nur ein Bruchteil der Stromkosten für die Industrie. Und demgegenüber steht die Tatsache, dass durch die gesenkten Redispatch-Kosten bei einer Gebotszonenteilung ja die Netzentgelte für alle Verbraucher, auch für die bayerische Industrie, genauso wie für alle anderen gesenkt werden würde. Und dieser positive Effekt wurde in dieser Studie noch nicht mal gegengerechnet. Also laut dieser Studie, die ja sozusagen aus meiner Sicht hochgradig unverdächtig ist, ein minimaler Preisanstieg, dem gegenüber noch ein noch nicht einmal berücksichtigter Senkung der Netzentgelte gegenübersteht. Ich kann vielleicht noch mal das in, sozusagen im Kontext setzen. Heute ist es so, dass die Netzentgelte sich regional unterscheiden. Für Haushalte haben wir also schon unterschiedlich regionale Preise, wo die Netzentgelte in Baden-Württemberg und in Bayern zum Teil 10 Cent und mehr unter den Netzentgelten in Schleswig-Holstein liegen. Also 10 Cent im Vergleich zu 0,3 Cent für ein bisschen sozusagen Verhältnis. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hirt. Damit schließe ich die dritte Runde und wir beginnen die vierte und letzte Runde. Von daher an alle Fragestellenden jetzt noch mal gut nachdenken, was jetzt noch gefragt werden kann. Herr Hümpfer für die SPD-Fraktion beginnt.
Ja, meine Frage geht, ich würde die Frage aufteilen, einmal an Herrn Dr. Stark und einmal an Herrn Gentsch. Mich interessiert, Herr Dr. Stark, das Thema Speicher, das Sie ja auch adressiert haben. Mich würde interessieren, wie Sie die vorliegenden Regelungen bewerten, auch mit Blick auf das Ausschließlichkeitsprinzip, wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Und an Herrn Gentsch, welche Maßnahmen können beispielsweise jetzt gerade, wenn es um die Speicher geht, aber auch um die PV-Spitzen, die Verteilnetzbetreiber ergreifen, um die Netze zu entlasten, etwa im Bereich des Lastmanagements und der Digitalisierung. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Stark.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche es schnell zu machen, damit der Gentsch noch Zeit hat. Also im Grunde genommen ist das, was wir hier als Abgrenzungsoption sehen, durchaus sehr positiv. Gerade die Pauschaloption ermöglicht es für uns vor allen Dingen, genau das Signal, was vorhin schon angesprochen worden ist, nämlich in den Heimsektoren anzubringen. Denn das Einfachste, was man machen könnte, wäre mit Aggregatoren im Grunde genommen diese Speicher zu entleeren vormittags und dementsprechend genau in der Mittagsspitze, wo wir sie brauchen, wie ein Schwamm zu nutzen, um dementsprechend PV-Spitzen aufzunehmen. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit. Auf die zweite Frage vielleicht noch ganz kurz eingesetzt. Wir würden uns freuen, wenn es deutlich schneller auch ginge, gerade bei PV-Speichern sie ans Netz zu bringen, beziehungsweise auch hier zu überlegen, wenn also nach einem Monat das immer noch nicht vonstatten gegangen ist, dass man hier auch entsprechende Penalen einsetzt, damit dann dementsprechend auch wir so schnell wie möglich die wichtigen Flexibilitäten, die auch hier schon mehrfach von meinen Kollegen angesprochen worden sind, auch kommen. Vielen Dank.
Super, Herr Gentsch.
Ja, also ich vielleicht einmal auch mal sagen, unsere Zustimmung, die ich auch vorhin so einfach mit Ja gesagt habe, bezieht sich ausschließlich auf den Ausschussvorschlag, also mit den 7 kW, will das ausdrücklich sagen. Also bei 2 kW geraten wir hier wirklich an Umsetzungsprobleme, weil da kommen eine hohe Anzahl von Anlagen dazu, die wir so nicht bewältigen können. Also im ersten Schritt auf jeden Fall 7 kW belassen. Wir sehen, die Speicherregelungen hier im Entwurf unterstützen wir auch. Das sagen wir, das ist eine klare Vereinfachung und wird auch das Thema tatsächlich stärken. Intelligente Messsysteme ist die Grundlage, ist das zentrale Thema für die gesamten Weiterentwicklungen, auch für die Netz, für das Smart Grid, also für die Digitalisierung der Netze. Deswegen ist das A und O und die Wirtschaftlichkeit dafür jetzt herzustellen. Erstmals, nachdem wir 2016 da schon dringend Dinge drin hatten, die nicht wirtschaftlich waren, ausweislich des Berichts vom BMWK, ist, glaube ich, jetzt höchste Zeit. Und in diesem Jahr beginnt ja auch der Pflichtrollout. Also von daher höchste Zeit, das jetzt zu tun.
Vielen herzlichen Dank. Ich rufe auf den Kollegen Thomas Heimann von der CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kiesling und wenn noch Zeit ist, auch an Herrn Körnig, nämlich nach der Novelle ist vor der Novelle. Wenn wir die PV-Spitzen der Zukunft angucken, was ist allgemein gesagt eigentlich aus Ihrer Sicht für die bessere Netzintegration notwendig? Dazu speziell zwei Zusatzfragen, nämlich tatsächlich wird ja die Steuerung von Wärmepumpen und E-Autos übers Netz stattfinden oder findet zurzeit übers Netz statt und nicht über den Smart Meter. Wäre eine aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass wir Smart Meter, die im Ausland zertifiziert sind und viel einfacher sind als die BSI, als Option sinnvoll, um es schneller und günstiger zu machen? Und zweite Zusatzfrage, sollte man netzdienliche Batterien auch für Altanlagen einführen?
Herr Kiesling beginnt.
Kurz entmuten, genau. Danke für die Frage. Genau, natürlich wichtige Vorhaben stehen noch an. Für mich ist zum Beispiel das Thema auch regionale Steuerung des PV-Zubaus von entscheidender Bedeutung. Also wir müssen auch überlegen, kann es sein, dass Anlagen, die in Regionen, wo man schon Netzengpässe haben, tatsächlich auch noch für die Abregelung dann entschädigt werden, zumindest für eine gewisse Zeit. Also einen Redispatch-Vorbehalt brauchen wir. Wir brauchen marktgerechtere EE-Förderung. Und wir müssen auch genau das Thema Nutzen statt Abregeln aus meiner Sicht vereinfachen. Die Netzbetreiber müssen eigentlich einfacher auf Speicher und Flexibilitäten zurückgreifen können. Das erscheint mir recht wichtig. Ansonsten lassen Sie uns gerne nochmal über das Smart Meter Thema reden. Alles, was da zur Vereinfachung beiträgt, glaube ich, ist auf jeden Fall eine Frage, die man gerne diskutieren sollte. Ich will aber noch mal ganz kurz zum Thema Massenprozesse sagen. Wir müssen wirklich verstehen, wenn wir über PV sprechen, was Massenprozesse bedeutet. Und da ist natürlich 600 wichtigste Anlagen sind nicht mit 10.000 Anlagen weder von der Leistung noch von der Bedeutung noch von der regionalen Gegebenheit vergleichbar. Und deswegen die Äußerung zeigt mir eher, dass wir noch nicht verstanden haben, wie dieses System an der Stelle funktioniert. Danke.
Herr Kiesling, vielen Dank. Herr König, Sie müssen nicht so sehr hetzen. Wir sind gut in der Zeit. Das sage ich jetzt noch mal zu allen.
Herr Heilmann, ja, also ich glaube, und wir haben zumindest die Hoffnung, das sagen zumindest unsere Speicherunternehmen, dass die Regelung, wie sie jetzt im Gesetzentwurf in der Einbringung vorhanden ist, zunächst einmal auch Anreize für die Bestandsspeicher setzen wird, sich systemdienlicher zu verhalten, nicht nur für die neuen Speicher. Also sollte man dann natürlich beobachten, aber diese Hoffnung haben wir. Die erste Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Smart Meter und die Rolle von Smart Metern und gibt es nicht alternative Steuerungsmöglichkeiten auch? Wir glauben, und auch das ist jetzt zumindest über eine Verordnungsermächtigung, glaube ich, angelegt, dass die Möglichkeit bestünde, auch, und das kann man aber in der nächsten Legislaturperiode gerne noch mal ausführlicher diskutieren, alternative Steuerungsmöglichkeiten, die wir jetzt ja schon über Energiemanagementsysteme und über die Wechselrichter haben und auch nutzen, wie man die noch mal stärker auch aktivieren kann. Das wird im Übrigen in Australien, in Kalifornien und anderswo schon betrieben. Aber man hat sich jetzt für die Smart Meter, den Rollout, entschieden und wir wären froh, wenn der auch schneller vonstatten ginge. Aber es ist vielleicht klug, zumindest in der Übergangsphase dort auch andere Möglichkeiten nutzbar zu machen. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Dr. Ingrid Nestle für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, danke. Dann würde ich jetzt nur Herrn Müller noch mal die Gelegenheit geben, die Fragen fertig zu beantworten, die ich letzte Runde schon gestellt habe. Vielleicht inklusive, Sie hatten gesagt, HGÖ in die eine Richtung deutlich leichter zu korrigieren, also wenn wir jetzt beschließen und dann doch nicht bauen wollen, als andersrum, wenn wir zumindest einen Teil der Leitung, die ja die Übertragungsnetzbetreiber selbst beantragt haben, inklusive 50 Hertz am Ende vielleicht doch bauen wollen. Wie kompliziert wäre es denn andersrum zu heilen, wenn wir sie jetzt nicht beschließen?
Herr Müller.
Vielen Dank. Ich fange dann mit den Netzen an. Was definitiv verschlossen ist als Zeitfenster, sind die Genehmigungserleichterungen der EU-Notfallverordnung und der Umsetzung im deutschen Recht. Die würden nur greifen, wenn jetzt der Beschluss gefasst wird. Das ist sozusagen die politische Abwägung. Ansonsten wäre man in dem Genehmigungsverfahren, was wir vorher hätten, oder müsste warten, bis die Umsetzung der Regeln aus der Erneuerbaren Energienrichtlinie sind. Das ist das Zeitfenster, was dort ist. Und das ist nicht korrigierbar. Also EU-Notfallverordnung ist eine starre Frist, die aus dem Unionsrecht kommt. Entweder würde die geändert werden oder der Antrag muss bis 30.06. eingereicht sein. Nein, darauf würde ich nicht setzen. Also die Frage institutionelle Ebene. Wir haben im Moment zwei Akteure auf der Bundesebene, die das Ganze begleiten, zwei zentrale Akteure. Das ist die Bundesnetzagentur und das ist das Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundeswirtschaftsministerium nimmt reihenweise Aufgaben wahr, die eigentlich nicht Kerngeschäft ministerieller Aufgabe sind, weil es keinen anderen Akteur gibt, der das macht. Die Bundesnetzagentur ist eine wichtige, aber eine Institution, die in einer Twitter-Rolle gefangen ist. Sie ist auf der einen Seite unabhängige Regulierungsbehörde und auf der anderen Seite Bundesoberbehörde, die klassische Vollzugsaufgaben macht. Und das auch lückenhaft nach ihrem Aufgabentenor. Es gibt viele Sachen, die haben wir nicht. Wir haben heute im deutschen Recht keine Institution, weder staatlich noch privat, die die Aufgabe Versorgungssicherheit als Aufgabe hat. Die Netzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber legen sehr viel Wert in den letzten Tagen, immer zu sagen, wir sind nur für Systemsicherheit verantwortlich. Das war früher auch mal anders, mag eine anekdotische Evidenz sein, aber diese Unterscheidung wird sehr betont in letzter Zeit. Es wird genickt. Und das zeigt auch, dass die Aufstellung, die wir haben, nicht geeignet ist, die Gesamtsteuerung vorzunehmen, die wir brauchen. Wir brauchen eine Entlastung des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Kolleginnen und Kollegen sind überlastet mit den Aufgaben, auch mit der Kleinteiligkeit von bestimmten Aufgaben. Wir brauchen eine kritische Analyse der Rolle der Bundesnetzagentur, die gerade im Bereich der Netzentgelte die Rolle, die sie neu hat, aus meiner Sicht sehr effektiv und effizient ausübt, viel effizienter als politische Prozesse das geschafft haben. Aber in anderen Bereichen gar keine Aufgaben hat und auch in dieser Zwischenstellung zwei sehr unterschiedliche Themen mit Spannungsverhältnissen lösen muss, die eigentlich nicht unter einem Dach gehören. Und insofern brauchen wir ein anderes Miteinander, um diese große Aufgabe, die vor uns liegt, vorausschauender und effektiver nutzen zu können. Da sind alle staatlichen wie privaten Akteure aufgefordert, das müssen wir neu austarieren. Und dann kommen wir nicht in Situationen wie die, die wir jetzt haben, dass wir übers Knie brechen müssen, eine gesetzgeberische Entscheidung, um nicht ein Jahr Zubau zu haben, bei dem wir nicht wissen, ob am Ende des Tages das Problem dann da ist oder nicht, sondern wir könnten bestimmte Probleme vermeiden. Das ist mein Plädoyer und das passiert in anderen Ländern. Gucken wir nach Großbritannien zum Beispiel.
Vielen Dank für diese Hinweise. Herr Stockmeier, jetzt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bevor ich, und Sie wissen, einige kennen mich und werden wissen, dass der Stockmeier in der letzten Runde immer gerne die europäische Dimension öffnet. Bevor ich das noch mal in Richtung von Herrn Kapferer tue, möchte ich auf der nationalen Ebene noch mal Folgendes anmerken, was die Spitzenkappung betrifft, dass die Freien Demokraten da einer Lösung gegenüber aufgeschlossen sind, ist gleichwohl Aufgabe der regierungstragenden Fraktionen wäre, da ein Gesprächsangebot zu machen, das bisher nicht stattgefunden hat. Und bei der Gelegenheit möchte ich in Erinnerung rufen, dass alle relevanten Sachverständigen beim CCS-Gesetz auch so eine Einmütigkeit hergestellt haben. Da aber auch nichts passiert ist, während man sich gleichzeitig für grünen Stahl verkämpft. Gucken wir nach Europa. Herr Kapferer, die schwedische Regierung hat ja im letzten Jahr, das ging prominent durch die Presse, ein Übertragungsnetzprojekt in Richtung Deutschland abgesagt. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? Was zeigt der noch mal auf, was bei uns verbessert werden muss, damit sowas nicht mehr passiert und die europäische Integration da auch vorangetrieben werden kann?
Herr Kapferer.
Lieber Herr Stockmeier, zuallererst glaube ich, ist wichtig klarzustellen, dass das von der schwedischen Regierung abgesagte Projekt Hansa Power Bridge, ein Interconnector zwischen dem Netzgebiet von 50 Hertz und Schweden, nicht dazu führt, dass wir weder bei der Versorgungssicherheit noch bei der Systemstabilität in Schwierigkeiten kommen. Ich glaube, das ist wichtig. Zweite Bemerkung, wir bedauern das sehr. Auf der deutschen Seite war das Genehmigungsverfahren im Prinzip abgeschlossen. Das heißt, wir hätten Baurecht gehabt. Und es ist kein Geheimnis, dass wir, wie die Kollegen in den anderen Übertragungsnetzbetreibern auch, klar für den europäischen Binnenmarkt sind, für eine Situation, in der wir Import- und Exportsituationen haben für Strom. Und wir sind fest davon überzeugt, dass insgesamt das die wirtschaftliche Variante ist, dass also die Kosten für alle Beteiligten im europäischen Binnenmarkt sinken, wenn wir ein größeres Netzgebiet mit ausreichend dimensionierten Interkonnektoren haben. Dritte Bemerkung. Wer sich die energiewirtschaftlichen Entscheidungen der schwedischen Regierung der letzten Monate anschaut, darf schon die Frage stellen, ob es wirklich vor allem eine deutsche Situation war, die zu dieser Absage des Projekts geführt hat. Sie alle wissen, dass Schweden sich entschieden hat, keine Offshore-Windparks in der Ostsee zu errichten, mit der Begründung, dass es sich verteilungspolitisch aus ihrer Sicht falsch darstellt. Und wir sehen heute schon in Schweden, das ja bekannterweise 4 Strompreiszonen hat, ein extremes Strompreisgefälle zwischen der nordschwedischen Situation und der südschwedischen Situation. In Südschweden sind Strompreise im Normalfall auf dem Preisniveau von Mitteleuropa. Deswegen glaube ich, könnte ein weiterer Anstieg des erneuerbaren Anteils in Deutschland eher sogar bei Hansa Power Bridge zu Strompreissenkungen im südschwedischen Bereich führen. Deswegen bei allem, was man sicherlich kritisch zum Thema Netzausbau und Ungleichzeitigkeit der Prozesse heute hier gehört hat, hier scheinen mir innerschwedische Ursachen eher Treiber der Entscheidung gewesen zu sein.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für eine sehr gute, konstruktive Anhörung am heutigen Tag und schließe an dieser Stelle die Sitzung. Es geht bei uns weiter mit der dritten Anhörung um 13.45 Uhr. Das müssen alle im Kopf haben. Also es folgen noch 2 Anhörungen am heutigen Tag. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten weiteren Tagesverlauf und vor allen Dingen jetzt eine gute Mittagspause. Das werden wahrscheinlich alle benötigen. Tschüss.